2:2 Rückstand. Und mega Schott. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Freitag, der 19.10., hätte ich fast gesagt, nein, es ist Freitag, der 19. Dezember. Wir sitzen hier im Fanladen und ihr habt euch genau richtig entschieden, denn ihr hört die Millerton-Monatssendung Nummer 115. Wie gesagt, ich sitze hier im Fanladen und natürlich nicht allein, ich freue mich, nein, wir machen es andersrum, wir machen erstmal die Leute, die fehlen und dann werdet ihr überrascht sein, wer alles dabei ist. Dann haben wir keine Zeit mehr. Aus dem Millerton-Monatssendung-Team sind heute nicht dabei Mike, der in seiner Heimat festhängt und verletzte Personen betreuen muss. Gute Besserung an dieser Stelle. Es fehlt ebenfalls, obwohl es eine 3%ige Restchance gab, dass er doch kommt, Johnny, der dann aber kurzfristig dann doch nicht konnte. Also die 97% haben gewonnen. Und vielleicht gehen wir nachher noch auf ein Bier ins Jolly zu ihr, Debbie. Aber Debbie könnt ihr auch, das kann ich auch schon mal erzählen, Spoiler Alert, falls euch das interessiert. Das interessiert euch natürlich alle, Entschuldigung, klingt total doof. Es gibt, Debbie hat einen weiteren Podcast aufgezeichnet, der erscheint im Verlauf der nächsten Woche, also perfekt für die Weihnachtsfeiertage. Entsprechend, wenn ihr euch natürlich auskennt mit der Millerton-Monatssendung, wisst ihr ganz genau, wer jetzt da ist, nämlich zu meiner Rechten sitzt Sebastian.
Moin, einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein.
Und wir uns erst. Wer auch dabei ist, nämlich mir gegenüber sitzt Sven.
Ja, moin und ein vorweihnachtliches Ho-Ho-Ho-Verrat in die Runde.
Du, am Sonntag geht's gegen Hollerbach, ne? Wo wir gerade bei Ho-Ho-Verrat sind.
Deswegen.
Naja, okay, du bist bereit auf jeden Fall.
Ich bin bereit, obwohl wir alle wissen, dass es nicht der leibliche Sohn, zumindest nicht der leibliche Sohn des originalen Ho-Verrats ist.
Wen ihr schon lachen gehört habt, ist Justus. Hallo Justus.
Hallo, ich bin bei zumindest nicht der leibliche Sohn irgendwie hängen geblieben und musste es nochmal verarbeiten.
Bin ich auch gerade hängen geblieben, das war irgendwie doof. Wird bestimmt gleich besser, Entschuldigung. Ja.
Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber wir machen es trotzdem. Was wir heute vorhaben, also wer ist da, wer fehlt, hatten wir jetzt schon. Was wir heute vorhaben, wir haben uns besonders wenig Mühe gegeben mit einem redaktionellen Plan, was wir heute vorhaben. Aber ich habe so ein paar Fragen vorher in den Monatssendung-Chat gestellt. Und es wird euch nicht wundern, wir wollen uns ein bisschen über
Fußball
in den FC St. Pauli unterhalten. Und zwar über das Jahr 2025 und wollen gerne damit anfangen, einfach mal die schönen Erlebnisse des Jahres 2025 durchgehen. Und zwar, bevor wir über die sportliche Situation und so sprechen, würde ich gerne mit euch darüber sprechen, was war eigentlich vielleicht sportlich unabhängig das beste Stadionerlebnis, was ihr 2025 hattet. Vielleicht ist es sogar unabhängig vom FC St. Pauli. Wer weiß. Justus darf anfangen.
Oh. Ich habe die Frage
nicht verstanden.
Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Worum geht's? Nein, ich habe gesagt, ich konzentriere mich nicht aufs Stadion, aber die An- und Abreise zum Derby mit dem Fahrrad war fantastisch. Also das Derby dann natürlich auch. Das spielte bestimmt mit rein, deswegen war auch Stadion gut. Aber über die gesperrte Strese mit dem Fahrrad zu fahren, das fand ich super und war die beste Anreise, die ich jetzt in 100 Jahren Derby-Geschichte hatte. Mit Abstand am besten.
Ja, ich reise ja auch ins Volksparkstadion immer mit dem Fahrrad an. Mein Problem ist, dass ich so viele, und ich bin ja auf der Pressetribüne, also sozusagen nicht im Gästebereich, stelle mein Fahrrad dann auch entsprechend nicht im Gästebereich ab. Und ich habe immer das Problem, ich habe so viele St. Pauli-Sticker auf meinem Fahrrad, dass ich mir für diese Spiele immer Fahrräder leihe bei meinen Nachbarn.
Und dann, wissen die warum?
Nein, also ja, einige wissen es. Also die Person, von der ich das letztens gelernt habe, die wusste, wo ich hinfahre, weil die selber im Gästeblock war. Aber ich habe mir das auch schon mal ausgeliehen. So, darf ich mir mal dein Fahrrad ausleihen? Ich habe einen Platten oder so. Ne? Also genau. Aber also da habe ich auch immer sehr schön. Und dann habe ich mich irgendwann mal im vorletzten Derby oder so, habe ich mich schön im Volkspark verfahren.
Und vor dem Spiel oder nach dem Spiel?
Nach dem Spiel. Und dann batteriebetriebenes Licht, was natürlich nicht aufgeladen war. Und dann war ich auf einmal im Dunkeln im Volkspark. Wusste gar nicht, wo ich bin. Das war auch ganz gut. Also ich habe auch schon Fahrrad an- und Abreise gehabt und die Abreise, die war ehrlich gesagt nicht so gut. Aber die Anreise war gut, sagst du?
Ja, Abreise war auch gut. Also ich fand, ja, okay, alleine mit dem Fahrrad zu fahren, ist ja vielleicht auch irgendwie praktisch, aber auch dieses zusammen dahin fahren, das war einfach schön.
Toll, du solltest Sozialarbeiter werden.
Danke.
Wow.
Sven, du darfst weitermachen. Dein bestes Stadionerlebnis 2025.
Ach, bestes Stadionerlebnis. Ich gebe mich da ganz vorweihnachtlich. Und an Weihnachten ist es ja auch so, dass es nicht irgendwie dieses eine große, geile Geschenk sein muss, sondern da geht es ja darum, seine Liebsten zu treffen und zusammen eine gute Zeit zu haben. Und das...
Wow, du hast die Fragen echt nicht gelesen, oder?
Ich habe die Frage gelesen und habe mir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht.
Lass sie doch mal ausreden.
Ja. So, und denke, es sind diese kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge, die mich mitnehmen und jede Woche oder alle zwei Wochen bei den Heimspielen hier die Liebsten zu treffen. Also quasi so ein bisschen wie am Weihnachten, nur dass sie mir die Liebsten hier noch ein bisschen lieber sind als die anderen, die man sonst so trifft. Und das ist meine Antwort. Obwohl natürlich eine Endphase bei einem Auswärtsderby-Sieg mit einer 2-0-Führung im Rücken gegen 10 Mann zu spielen, auch ganz schön. Es war auch, eine gute Situation.
Da waren die Liebsten ja auch dabei.
Da wird die Sache rund. Naja, und natürlich auch der Klassenerhalt hier am Millerntor am letzten Spieltag in der letzten Saison war natürlich auch schon eine gute Sache, verdient und schön und da gab es so einiges auf jeden Fall, aber ich würde es tatsächlich gerne auf die kleinen Dinge aufteilen, die wir hier so im Alltag miteinander erleben dürfen.
Da wollen wir mal schauen, ob wir das nächstes Jahr auch als bestes Stadionerlebnis 2026 haben. Klassenerhalt. Sebastian, was ist denn bei dir auf der Liste?
Ich habe kurz überlegt, ob ich Borussia Mönchengladbach sage.
Welches Borussia Mönchengladbach?
Ja, nein, deswegen lassen wir das. Nein, Hoffenheim im Pokal fand ich tatsächlich sehr positiv. Zum einen, weil im Pokal weiterkommen immer geil ist. Zum anderen, weil das ja in die sich anbahnende Krise in der Liga so ein bisschen eigentlich den Kontrapunkt gab, auch wenn es fußballerisch noch nicht ganz so geil war. Aber hat mich sehr glücklich gemacht, da dann auch am Ende weiterzukommen. Von daher das auf jeden Fall eines der besseren Erlebnisse. Derby auswärts ist natürlich immer ganz herausragend, aber das war erwartbar, dass das jemand anders nochmal bringen würde. Von daher, ja, Hoffenheim.
Pokal. Deswegen hast du das andere genommen, ne? Derby auswärts haben natürlich alle auf der Liste. Ich habe es tatsächlich auch auf der Liste, Derby auswärts. Und zwar, weil ich muss, Mike und ich haben uns schon mal drüber gestritten, in der Millanton-Redax haben wir uns schon mal drüber gestritten, weil ich jedes Mal, wenn wir auswärts im Volkspark spielen, hatte ich ja schon gesagt, bin ich im Pressebereich die letzten Jahre immer gewesen und dieses Stadion ist unfassbar laut und da beim Auswärtsderby war es extrem geil, dass man irgendwann so, wir haben 2-0 geführt, hätten 5-0 gewinnen können und irgendwann wurde es extrem leise. Ne? Hamburger Weg wurde begonnen und so. Und ich finde das auswärts auch im Pressebereich finde ich es immer extrem cool, weil man dann irgendwann, man kriegt viel mit von Stadionshow und bla und blub auf der Haupttribüne. Ja, meist wird nicht so viel gesungen, aber man hört ja viel vom Heimbereich. Und da finde ich es immer extrem cool, wenn man dann den Gästeblock hört und merkt so, ja, okay, und den sieht und so und sieht, okay, ist voll und da sind irgendwie auch, was weiß ich, 5000 Leute dabei und so. Das mag ich einfach extrem gerne, wenn ich das mitbekomme und dann höre, vor allem im Stadion, wenn man dann hört, was im Gästeblock gesungen wird. Ist ja auch meist ein gutes Zeichen dafür, dass es sportlich gerade ganz gut läuft, wenn man den Gästeblock hört. Aber auch nicht immer, ist ja nicht zwingend notwendig.
Ja, oh, es rührt mich an tatsächlich. Du nimmst mich richtig mit deinen Schildern.
Ist so, ja, ich sehe es schon. Deine Augen sind schon ein bisschen glasig. Ah,
die Weihnachtszeit. Woran das wohl liegen könnte.
Wir haben auch ein schönes Stadionerlebnis gehabt, nämlich letzten Sonntag war der solidarische Weihnachtsmarkt in der Gegengrade. Und da haben wir ein Open Mic gehabt, wie man das so schön nennt. Und es durften sich Leute zu uns an den Stand setzen und die Frage beantworten, All I Want for FC St. Pauli is. Was natürlich überhaupt nichts zu tun hat mit irgendwelchen Weihnachtsliedern oder so. Aber diese Frage stellen wir uns auch. All I Want for FC St. Pauli is. Sebastian.
Klassenerhalt. Ich finde es sehr einfach, diese Saison Klasse halten.
Man muss sich ja tatsächlich daran gewöhnen, dass das wahrscheinlich noch die nächsten 5 Jahre die identische Antwort ist. Klassenerhalt, also aus sportlicher Sicht. Das wird sich ja wahrscheinlich auch nicht ändern.
Erstmal. Ich finde, dass diese Saison tatsächlich sehr deutlich sichtbar, wie unterschiedlich da einfach die, nennen wir sie, die Zugangsvoraussetzungen sind. Ne? Letzte Saison war es so ein bisschen, man schwamm da unten so mit, aber hatte das Gefühl, ja, da sind noch einige andere, die es ähnlich herausfordernd haben. So, wenn ich mir jetzt die beiden Aufsteiger angucke, die ja offensichtlich wirtschaftlich deutlich mehr im Hintergrund haben als wir, finde ich das schon ein sehr deutliches Zeichen dafür, was eigentlich schief geht in diesem Sport. Von daher ist es, glaube ich, schon so, ne, was du sagst. Du musst dich dran gewöhnen, dass das noch ein paar Jahre so bleibt, wenn wir es denn immer schaffen. Aber von daher ist das, ja, wenn das klappt, wäre schon mal super. Wunsch B wäre dann sowas wie Pokalfinale.
Hey, das solltest du mir nicht wegnehmen. Dann mache ich weiter. Ich wünsche mir nämlich das Pokalfinale unbedingt. Ich sehe das, also Leverkusen, das wird alles schwer und so. Aber ich möchte unbedingt irgendwann einmal ins Pokalfinale. Weil ich von Leuten, die mit ihrem Club im Pokalfinale waren, egal ob sie es gewonnen haben oder nicht, die sagen alle, das ist der Fußball aus Fußballsicht, aus Fußballfansicht, der geilste Tag überhaupt. Pokalfinale in Berlin, das würde ich total gerne mal mitmachen.
Aber was wäre dir denn wichtiger, Pokalfinale oder Klassenerhalt? Ich habe da für mich keine Antwort.
Ja, also Pokalfinale gewinnen. Wenn es heißt Pokalfinale gewinnen, dann hätte ich eine Antwort. Wenn es nur Pokalfinale, also nur Pokalfinale, ihr seht hier die Gänsefüßchen, die müsst ihr euch vorstellen, die ich gerade mache, wäre dann, ja, würde ich wahrscheinlich mich eher für den, rational für den Klassenerhalt entscheiden. Aber
boah, Pokalfinale gewinnen und dann Europapokal spielen, dann ist ja auch
nehmbar. Das hängt zusammen.
Dann. Ja, nee, ich meine nur, da hängt ja noch mehr dran.
Ja. Ja, genau. Deswegen würde ich schon sagen, dass in dem Fall Pokalfinale gewinnen wäre mir auf jeden Fall wichtiger als der Klassenerhalt. Das würde ich schon sagen. Aber irgendwann mal da im Pokalfinale sein, das stelle ich mir extrem gut vor. Und wer weiß, vielleicht ist es dieses Jahr ja soweit. Wir sind ja sowieso echt extrem ein richtiges Pokalteam geworden.
Ja, grundsätzlich, aber wir haben ja auch total beschissenes Lospech eigentlich, wenn man mal so die letzten Jahre...
Vorderstellt, da fing es schon an. So.
Deutschlands bester Torwart, kaum zu überwinden. Nein, aber tatsächlich, also dafür, es ist erstaunlich, wir standen in den letzten Jahren ja diverse Male im Viertelfinale. Öfter als der FC Bayern, habe ich gehört, habe ich der Presse entnommen.
Dem Medium Millanton wahrscheinlich.
Die Presse meinte ich, genau. Und wir hatten es nicht leicht. Wir räumen hier die Schlange auf. Nee, ehrlich. Was lacht ihr denn so? Ich finde das.
Wir hatten es nicht leicht.
Wir hatten es ja nicht leicht.
Wir hatten es nicht leicht.
Ja. Ja. Meine Meinung.
Ja, Pokalfinale, wer ist denn noch drin? Also Leverkusen, klar, die sind raus quasi jetzt am Viertelfinale. Und wer ist dann noch? Die Bayern sind noch drin.
Hertha,
da wäre dann schöne Generalprobe im Halbfinale in Berlin. Und dann
Hertha, Kiel. Ist Union, ist da auch noch Union und Freiburg?
Ja.
Pff, da wäre schon was drin, würde ich sagen, ne?
The way to Europe, ja.
Ja, ja, also auswärts Leverkusen ist eigentlich ein Selbstgänger.
Ja, jetzt auswärts Leverkusen, dann absolut. Berlin auswärts und dann, wen treffen wir im Finale? Kiel? Ja. Geht das?
Ja, das geht, weil nach dem Spieltag wird er wieder neu.
Ja, ich legte nur gerade spielt Kiel vielleicht gegen Hertha, aber nee, ne?
Ach so.
Oh, wir sind gut vorbereitet auf dieses Thema. Ich merke das sofort. Justus schaut nach, während ich versuche, diese Stille, die sonst eintreten würde, weil wir gerade gar keine Ahnung haben, wer im Pokal sonst aufeinander trifft, zu überbrücken.
So, Leverkusen gegen St. Pauli, Kiel gegen Stuttgart. Hertha gegen Freiburg und Bayern gegen Leipzig. Also Union spielt
Union,
gar nicht.
Ja, sag ich doch. Union ist
möchte
noch
Tim
nicht
Tim Walter zitieren, ich gucke nicht auf die anderen Teams.
Bayern gegen Leipzig ist natürlich da, die hauen sich gegenseitig raus, dass Stuttgart noch drin ist, ist natürlich.
Die kriegen wir aber nicht. Wie gesagt, ja. Generalprobe.
Auf dem Weg zum Titel müssen wir alle schlagen. Ganz einfach.
So.
Ja. Pokalfinale, ja, das wäre schön. Das wäre etwas, was ich mir für den FC St. Pauli wünsche. Sven, was wünschst du dir denn für den FC St. Pauli?
Also ich hatte grundsätzlich erstmal ein Problem. Die Frage, die war ja vorformuliert mit All I want for FC St. Pauli is ... Da habe ich ein Problem mit dem Metrum. Oder das müsste ja eigentlich.
Total, total. Aber ich wollte, also.
Da ist kein Jambus.
Nee, aber es heißt ja eigentlich All I want for Pauli ist. Oh. Ja, also so müsste man es ja eigentlich, wenn man dem Metrum gerecht werden will.
All I want for St. Pauli.
Du hast FC St. Pauli so geschrieben. Okay, aber.
Ich wollte das klarstellen, nicht, dass hier irgendwer ankommt und sagt.
Die kleine Pause muss immer aufbleiben. 24 Stunden kleine Pause. Ja. Wisch einem hier vor Pause.
Vielen Dank an die Pommes, die ich gerade eben noch hatte aus der kleinen Pause.
Okay, aber ansonsten hast du tatsächlich meine Antwort mir leider schon vorausgenommen und deswegen werde ich einfach mal ein Level höher gehen und sage einfach mal All I Want for FC St. Pauli von 1910 e.V. ist International Appearings.
Denkst du weiter. Und wie qualifizieren wir uns fürs Internationale?
Ja, natürlich übers Pokalfinale.
Dann. Es gab doch mal, vor ein paar Jahren gab es doch mal diese Fairplay-Wertung über die Teams reingekommen.
Ja, aber da haben wir nach Mainz, Eric Smith am letzten Wochenende keine Chance mehr.
Mainz, Freiburg?
Ja, Mainz hat
Freiburg. Freiburg, ja.
Irgendwie sowas.
Gibt's die noch?
Ich Mainz und Freiburg?
Ja. Nein, die, boah. Ein halbes Bier hatten die Herren.
Aber mit Zucker.
Ja, international.
International.
Ich glaube ja immer, ne, alle sagen immer, ey, wenn St. Pauli mal international spielt, fahre ich überall hin. Und dann warte ich auf die Auslosung und dann ist erstes Los ist irgendwo im tiefen, erzkonservativen
Bayern.
Polen oder so. Bayern. Polen, und da möchte ich dann die Leute sehen, die da wirklich hinfahren, um sich auf die Schnauze hauen zu lassen.
Ja, also die Befürchtung habe ich tatsächlich auch. Also ich glaube, das erste Spiel, das kann man auf jeden Fall noch durchhypen. Aber so grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass in der Masse oder in der Breite die Auswärtsfahrlust dann durchaus abnehmen könnte.
Ja, wenn man jede Woche international spielt, über Jahre hinweg.
Fünfmal Bernabeu.
Ja, das ist ja Dienstag, das passt jetzt aber gerade gar nicht so gut.
Boah, schon wieder Spanien.
Und ich will jetzt hier keine Generalkritik üben, aber grundsätzlich ist die Auswärtsfahrerquote im Vergleich zu anderen Vereinen ja durchaus ausbaubar, wenn wir das vergleichen mit anderen lokalen Vereinen, die zu anderen unbedeutenden Vereinen zum Auswärtsspiel fahren. Da muss man sich mal ehrlich machen, wie man sich heute immer so macht, und sagen, da hinken wir noch ein kleines Stück hinterher. Wir sind natürlich qualitativ deutlich ahead, aber die Quantität, die ist hier noch verbesserungsbedürftig. Und deswegen warnt I vor St. Pauli auch ein größeres Stadion. Das wollte ich hier auch noch mal kurz anmelden.
Jetzt hast du auch mehrere Sachen gesagt.
Ich habe den Rahmen gesprengt. Es tut mir leid.
Aber ja, I want größeres Stadion. Ist okay. Nehmen wir mit auf. Es sei denn, Justus hat das gehabt.
Nee, ich hatte so, ich habe das aber nicht ausformuliert gekriegt, sich in der turbokapitalistischen Fußballwelt weiter zu behaupten und den eigenen Weg zu gehen. Ich höre mich schon an wie Oke Göttlich, ne? Also so, aber so nicht, aber so ähnlich.
Ich bin froh, dass du das Wort Rattenrennen nicht benutzt hast.
Aber ich bin jetzt ein bisschen beschämt, dass wir drei hier alle so kapitalistische Hardcore, das wollen wir, sportliche Ziele haben und du kommst mit Werten um die Ecke.
Naja, ich bin ja, also ist es ja bei mir zumindest und ich glaube bei vielen anderen eben nicht so Nick Hornby-mäßig, man kriegt den Verein mitgegeben, sondern es ist ja schon ein Verein, den man sich irgendwie viele zumindest ausgesucht haben, inklusive mir, und das aus guten Gründen, und ich möchte weiter erste Liga spielen und das, was ihr alle wollt, auch, aber trotzdem will ich die DNA des Vereins nicht verlieren. Euer Oke.
Damit wir das schaffen, die DNA nicht zu verlieren und zeitgleich erste Liga zu spielen, müssen wir noch ein paar Punkte holen. Und das bringt uns zu den letzten Spielen des FC St. Pauli. Ich stelle jetzt mal eine Theorie auf. Ich glaube, wir gewinnen in Mainz übrigens, weil wir am Anfang der Saison haben wir im Pokal gewonnen und dann 7 Punkte in der Liga geholt. Und jetzt haben wir im Pokal gewonnen in Gladbach, dann erst unentschieden gespielt, das haben wir auch im ersten Spieltag gegen Dortmund, und dann 2 Spiele gewonnen, und das machen wir jetzt auch.
Und da war ja noch ein Pokalspiel dazwischen, oder?
Ja, das Pokalspiel dazwischen, ja genau. Aber wir haben Pokal in Gladbach gewonnen, also wie wir gegen Norderstedt gewonnen haben. Dann haben wir unentschieden gespielt in der Liga, also gegen BVB unentschieden und gegen Köln unentschieden. Und dann haben wir 2 Spiele in Folge gewonnen in der Liga.
Und das Bayern-Spiel hat nicht stattgefunden, ne?
Das war vor dem Pokalspiel.
Ja, echt? Oh. Das schneiden wir dann raus.
Nein. Auf gar keinen Fall.
Das heißt aber, wir gewinnen dann in Leverkusen auch und dann verlieren wir 6 Spiele in Folge?
Ja, nein, so weit habe ich diese Reihe noch nicht gedacht, aber ich habe mir überlegt, dieses Pokal im Pokalspiel gewinnen und dann 7 Punkte in der Liga holen, das nehme ich als Serie, das möchte ich gerne wieder haben.
Finde ich okay, ja. Machen wir.
Nehmen wir so. Und dann hätten wir, wenn mich nicht alles täuscht, hätten wir 14 Punkte und das sind, auch wenn die Stimmung vielleicht eine andere ist, das sind dann genauso viele, wie wir letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt hatten.
Ist es also, nicht jetzt gerade?
Und so viel wie Heidenheim, als sie dann noch international gespielt haben, oder?
Ist das so?
Ja.
Ach was.
Ja, ist so.
Du guckst Tim so an, als wäre er der Heidenheim-Experte.
Ich kann auch dich angucken,
wenn du die Antwort
aber
weißt.
Aber es ist ja.
Als wäre ich der Experte.
Es ist ja ein autives Medium. Es ist ja eigentlich völlig egal, wo ich hingucke. Ja, ich meine, das war so. Ich habe es irgendwo gelesen. Aber wo weiß ich noch?
Habe ich irgendwo gelesen, ist immer gut auf jeden Fall. Ja. Aber klingt nach einem guten Plan. Würde ich nehmen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, wir hatten letztes Mal auch 11 Punkte vor dem letzten Spiel vor der Winterpause. Also bevor wir nach Stuttgart gefahren sind und da 1-0 gewonnen haben, hatten wir auch 11 Punkte.
Also es wäre natürlich gut, in Mainz zu gewinnen, schon allein deswegen, damit man Mainz ordentlich hinter sich lässt.
Schön nach unten treten, das ist immer das Beste. Genau.
Ist halt ein 6-Punkte-Spiel.
Ja. Ja.
Oh. Wenn das doppelt so viel zählt, sind es ja schon 12. Hat Mike ja.
Ja, hat Mike gerechnet, ja, genau.
Da
ja.
Konnte ich teilweise auch nicht mehr folgen, muss ich sagen.
Ich kann dem schon lange nicht mehr folgen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Wir sind auf jeden Fall eine Trendmannschaft. Und dir vertraue ich, Tim, weil du die sportlich größte Expertise hier am Tisch besitzt. Man kann es kaum glauben, wenn man sich hier umguckt in der Runde. Aber dann soll es so sein.
Ja, vor allem, weil das ja auch mit sportlicher Expertise zu tun hat, dass ich einfach nochmal 7 Punkte in der Liga in Serie jetzt haben will.
Ja, das ist eine Mischung aus Aberglauben und sportlicher Expertise. Aber geh doch mal ins Sportliche. Warum gewinnen wir in Mainz?
Ich war ja auf der Pressekonferenz, noch bevor wir angefangen haben, diesen Podcast aufzuzeichnen, saß ich hier noch im Fernladen und habe noch schnell versucht, den Vorbericht fertig zu schreiben. Ich habe es nicht geschafft und entsprechend muss ich nachher noch eine Nachtschicht einlegen wahrscheinlich. Aber da machte Alex Blessin, der machte einen sehr selbstbewussten Eindruck, hat gesagt, ja, wir haben uns da was, also Urs Fischer spielt ja ein festes System, macht genau das gleiche wie bei Union Berlin. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, mit ihm nach der PK noch ein wenig zu sprechen über Mainzer Pressingverhalten und so und auch Verhalten von denen im Strafraum und so. Und da, also ich sag mal so, in der Theorie haben wir das Ding schon gewonnen.
Ja, dann.
Da hat mir Alex Bessin, der hat mir durchaus so ein paar Wege aufgezeigt, wo ich gedacht habe, so, ja, das klingt nach einem guten Plan.
Ja, außerdem, wie Sven sagt, wir sind eine Trendmannschaft und
The Trend is your friend,
my friend. Das wollte ich gerade. Das Momentum ist auf unserer Seite.
Oh. Das Momentum gibt's nicht.
Ist es?
Sagt EA Sports auf jeden Fall immer. Du. Unterhalte dich mal weiter über richtigen Fußball.
Das Moment, das musst du jetzt aufgeben. Du darfst nicht einfach sowas droppen.
Sagt
hier und
dann EA Sports.
Es ist so. Ich gehöre gar nicht zu dieser Community.
Nein. Bestimmt. Nee,
tatsächlich nicht. Das interessiert mich, geht mir völlig am Arsch vorbei. Hier, FIFA heißt jetzt.
Ja, es heißt jetzt
anders.
Hallo Kinder, ihr kriegt es zu Weihnachten. Aber es heißt jetzt anders.
Seit Jahren offensichtlich die Kritik an den Herstellern des Spiels, dass es das sogenannte Momentum gibt, wodurch man chancenlos ist, irgendwelche Spiele zu gewinnen oder auch nicht. Und der Hersteller des Spieles beharrt darauf, dass da so eine Funktion oder so eine Mechanik da nicht eingebaut ist, das Momentum. Das sollte der Witz sein. Wenn man Witze so lange erklären muss, dann kann man die Sendung fast schon abbrechen.
Ja, aber wir haben bestimmt Hörende da draußen, die mehr von EA Sports verstehen als ich zumindest.
Schreibt es einfach in die Kommentare.
Und lasst ein Plus da. Ich dachte, ich war bei Grammatik und dachte, dass du Momentum gibst nicht, es heißt ja, der Moment. Und dachte, was will er denn jetzt mit so einer Grammatikdiskussion?
Das war Lateinisch, du Blitzbirne.
Sagt man nicht Latein?
So, Funkdisziplin.
Funkdisziplin, etwas mehr Funkdisziplin. Wir waren bei Trends und warum wir in Mainz gewinnen. Sebastian hatte gerade mit Momentum eine Phrase.
Ja, die Phrase, ich meine das aber durchaus ernst, weil ich glaube schon, dass wir in der Niederlagenserie sehr deutlich gesehen haben, was passiert, wenn irgendwann das Selbstvertrauen, ob nun präsent oder nicht präsent, sich irgendwie verkrümelt, weil du irgendwie das vierte Spiel in Folge auf die Nase bekommst, weil die ersten Spiele in der Serie waren ja auf dem Platz eigentlich noch ganz ansehnlich, aber es hat halt nicht geklappt, Leverkusen und Co. Und dann hast du so Katastrophenspiele wie gegen Gladbach und auch das Ligaspiel gegen Hoffenheim dazwischen. Und ich glaube schon, dass das nennenswert viel nicht vorrangig mit der individuellen Qualität, sondern eben auch mit Momentum oder mit der gerade nicht so richtig präsenten Selbstvertrauensnummer, da fehlte jetzt ein Wort, egal, zu tun hat. Und ich würde behaupten, dass die Serie in Tüdelchen mit den Pokalsieg und den 4 Punkten aus der Liga da schon was verändert hat, weil ich hatte schon auch den Eindruck im Heidenheim-Spiel, dass das schon wieder bedeutend leichter wirkte, was sie da auf dem Platz versucht haben in der ersten Hälfte, also vor dem Platzverweis. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass wir uns da schon auch gefangen haben und nicht nur, weil nach dem Norderstedt-Spiel gab es auch 7 Punkte.
Und Martijn Andikas, wie ich ihn nenne, ist jetzt natürlich on fire.
Martijn's on fire.
Also das, ich war ja kein großer Freund, muss ich gestehen, aber das hat mich, diese Pässe von Fouillet da auf ihn und so, das schien mir Hand und Fuß zu haben. Das machen wir jetzt in Mainz auch so und dann gewinnen wir.
Ja, das hatte schon was, genau. Ich würde den Punkt von dir nochmal aufnehmen, Sebastian, weil ich das auch glaube und weil das, also das ist tatsächlich, wir sind ja im Prozentbereich immer, ne? Man sagt ja immer, wir müssen an die 100% kommen als FC St. Pauli und so. Und da, man muss sich im Grunde vorstellen, also ich stelle mir das so vor, ja, da ist irgendein Team, ist nur mit 10% unterwegs oder bocklos oder so, aber es ist nicht so. Es sind irgendwie, es ist, Bundesliga-Fußball ist nochmal was anderes. Da wollen alle Teams, sind eigentlich fast immer am Anschlag. Und die Frage ist, welches Team hat, ruft, schafft es, 99% abzurufen und welches vielleicht nur 97 oder so. Aber unter 90 ist sowieso kein Team unterwegs. Vielleicht die Bayern manchmal oder Dortmund, wenn die keinen Bock haben oder so. Aber sonst, wenn ein Team irgendwie nicht an dieses Maximum, was Blessin ja immer nennt, rankommt, dann kommen die halt, können die sich nicht mal empfehlen für Punkte. Bei St. Pauli ist dann noch extremer, wenn die haben ja relativ viele Spiele, auch in der Saison, wo man ehrlich sein muss, okay, St. Pauli muss am Maximum sein, und dann brauchen sie auch noch ein bisschen Glück, dass der Gegner vielleicht nicht an sein Maximum kommt. Oder so. So ehrlich, so realistisch, so rational muss man, glaube ich, sein, um das irgendwie zu, ja, richtig einzuordnen. Und dann hat man den großen Fußballphilosoph E. Lien, der immer gesagt hat, Siege sind durch nichts zu ersetzen. Und du hast das gesehen bei diesem, in dieser Niederlagenserie auf jeden Fall, dass da, wenn das Selbstvertrauen flöten geht in diese Spielidee, in das, so sind wir erfolgreich, so sind wir auch stabil und so. Wenn das flöten geht, dann fehlt dem Team des FC St. Pauli total viel. Und da das jetzt wieder sozusagen das umzudrehen, wieder rauszukommen aus dieser Negativspirale, das war schon ein ganz schön schwerer Turnaround, der da gemacht wurde. Und deswegen glaube ich auch, dass wir gegen Mainz tatsächlich ganz gute Chancen haben. Nicht nur, weil die auf dem Platz 18 sind und wenn man irgendwo Chancen hat, dann da wahrscheinlich gerade, sondern auch, weil wir einfach als Team da ganz anders rangehen, viel selbstbewusster sind und so. Und Selbstbewusstsein macht so viel aus in dem Spiel und wenn man sich dann Mainz im Gegenzug anschaut, die sind, das ist auch so ein Beispiel, ne? Das ist ein Team, die sind, haben irgendwie klar Doppelbelastung, das ist für die mit Sicherheit auch viel schwieriger, aber die haben auch viele Spiele gehabt, die irgendwie in Reihe ganz knapp verloren wurden und durch so eine Art Coinflip einfach. Dass man irgendwie denkt, so ja, okay, eine Aktion, wenn die besser läuft, dann läuft das Spiel irgendwie besser und dann gewinnen die so ein Ding und daran können die sich dann hochziehen sozusagen. Und wir haben das jetzt, bei uns ist das jetzt so gewesen, ich meine ganz ehrlich, Heidenheim am letztes Wochenende, also die Wahrscheinlichkeit, dass die noch eine Bude machen, die ist echt hoch gewesen. Ne? Also dass wir da und dass wir in Unterzahl das 2-0 machen und so, also, das ist schon der Coinflip mehrfach für uns ausgegangen, sozusagen.
Definitiv. Deswegen habe ich auch eben ein bisschen zusammengezuckt, als Sebastian von der Serie gesprochen hat, weil die letzten 4 Punkte jetzt einfach mal die Spielverläufe betrachtet doch deutlich glücklich zustande gekommen sind. Und insofern ist es
Hallo, Köln war. Da hätten wir auch locker gewesen.
Ist jetzt keine Serie, die uns irgendwie so auf uns zugekommen ist, weil wir sie wirklich. Vielleicht haben wir sie hart erarbeitet irgendwie, weil wir dran geglaubt haben oder weil wir es versucht haben, aber sie war nicht zwangsläufig auf jeden Fall.
Mir ging es ja auch nicht um die sportliche Leistung auf dem Platz, dass die von Anfang an top war, ne? Aber ich glaube halt, was du auch sagst, diese Selbstvertrauen-Nummer so, du gewinnst das Pokalspiel, denkst du, okay, wir verlieren doch nicht alles, dann machst du in Köln in der 93. dieses Tor und drehst damit im Prinzip ein Spiel, was von unserer Seite ja wirklich nicht gut war. Oder holst den Punkt und holst den ersten Punkt seit irgendwann im September. Und mein Take ist, das Heidenheim-Spiel, die erste Halbzeit sah gut aus von unserer Seite.
Auf jeden Fall. Sehe ich auch ganz genauso.
Fand ich das zumindest, oder was heißt zumindest, das war ja defensiv schon stark. Gut, Heidenheim ist jetzt auch nicht die Übermannschaft offensiv, aber hey. Von daher, ich bin optimistisch.
Ja, und Tim hat es ja schon gesagt, genau, am Ende hatten wir richtig Glück, dass wir das Spiel über die Bühne gebracht haben. Ich glaube ja aber, wir haben, das ist tatsächlich, also natürlich wurde das Spiel extrem beeinflusst von der roten Karte, die ja äußerst diskutabel ist. Da haben sich jetzt wirklich schon alle drüber ausgelassen, aber ich führe es nochmal an. Es war ja kein richtiges Foul und auch nicht so eine richtige Notbremse. Da waren ja wirklich, alle Parameter waren ja wirklich sehr, sehr knapp an der Grenze und deswegen konnte der VAR da ja auch offensichtlich nicht eingreifen, weil es war halt so nur so ein bisschen faul und gegebenenfalls hätte Hauke in der Mitte den Ball auch noch ablaufen können. Der Pass wurde nach außen gespielt. Das war keine 100%, das war noch 50 Meter zum Tor. Aber dass es am Ende uns, dass wir es so über die Ziellinie gebracht haben, ist, glaube ich, tatsächlich richtig wichtig gewesen für die Mannschaft und für den Glauben und für das Selbstvertrauen. Und ich glaube, wir müssen jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, wie auch immer, über Willen und Selbstvertrauen irgendwie kommen. Genau das Ding, die Tore, die Kars gemacht hat, die sind das Spiegelbild dafür. Ich habe das Gefühl, Tim hat vielleicht das Wissen oder die Zahlen dazu. Wir sind in der Offensive qualitativ nicht unbedingt so super gut besetzt, aber du hast bei ihm, siehst du halt im Abschluss, der will halt einfach, dass der scheiß Ball ins Tor geht. Und der zieht das 1-0 gegen Heidenheim, nagelt er unters Dach. Das 2-0 legt er sich den Ball ja sogar einmal zu weit vor, aber der will, dass der scheiß Ball da reingeht und es funktioniert. Genauso war es auch ein bisschen in Gladbach schon mit dem Pokal. Da hat er ja auch nochmal die beiden Gegenspieler vorbeiziehen lassen und dann den Abschluss geil gemacht.
Hab ich geschimpft innerlich, dass er sich da so viel Zeit lässt. Ne?
Ja, aber genau, das ist ein Spieler, der die Mentalität bringt, diesen Ball über die Scheißlinie zu bringen. Und das fehlte uns in den ersten Monaten oder in der Zwischenphase der Saison, wo gar nichts mehr ging, total. Und ich glaube, das ist das, wo wir irgendwie ansetzen müssen auf dieser Ebene.
Ich finde es ja interessant, was Martin Carsten nach dem Spiel, genau im Heidenheim-Spiel, zu seinem ersten Tor gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, ich wusste, dass ich sofort schnell und hart abschließen muss, damit der Gegenspieler den nicht blocken kann. Ne? Also, weil der hat das nicht einfach so gemacht mit, ich versuch's mal von hier so ungefähr, sondern der wusste ganz genau, ich muss hier, Gegenspieler ist direkt an mir dran, ich muss sofort abschließen, sonst wird das nichts so ungefähr. Ne? Weil er wahrscheinlich sich auch selber ganz gut einschätzen kann und weiß, okay, ich tunnel den jetzt nicht mit der Hacke oder so, sondern.
Das ist ein Stürmer.
Ja, sondern ich muss hier direkt abschließen, so, ne? Das finde ich ganz spannend. Und ja, der zweite Treffer, da muss man auch ehrlich sagen, hat der Torwart auch ein bisschen mitgeholfen.
Aber auch ein geiler Pass vorher.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Voll geil.
Aber ich finde auch das Gladbach-Tor, ich habe genauso gepöbelt. Ich glaube, alle, die das gesehen haben, haben gedacht, schieß doch endlich. Und dann läuft er noch hinter die beiden Verteidiger und man denkt sich so, ja, jetzt ist vorbei. Aber das war ja komplett durchdacht. Also der wusste, was er da tut in dem Moment.
Dabei ist der Stürmer.
Ja, das ist halt interessant. Ne? Das sieht man dann auch, ich glaube, das habe ich auch letztens gerade erst geschrieben, da sieht man dann, also nachdem er, was er da beim Heidenheim-Tor berichtet hat, wird man immer sagen, yeah, bloß nicht zu viel denken, sondern einfach machen. Aber es ist dann doch, also gar nicht denken hilft halt auch nicht so. Man muss sich da schon Gedanken machen, wie man da irgendwas macht. Ne?
Oh. Sind wir jetzt wieder bei Max Kruse?
Nee, ist die Überschrift dieser Sendung eigentlich.
Gar nicht denken ist auch nicht gut. Ja. Das können wir machen, ja. Ich finde das interessant, jetzt der Umgang mit den letzten Spielen. Ne? Also ich kriege das immer mit, bei so in den Medien, wie das jetzt verarbeitet wird. Der FC St. Pauli gewinnt im Pokal, holt dann einen Punkt in Köln und 3 Punkte gegen Heidenheim und so. Und ich finde das spannend, wie jetzt ganz viele Medien versuchen, diese Parameter zu finden. Warum kam jetzt diese Wende so ungefähr? Ne? Dabei ist das ganz oft im Fußball ja auch einfach nur so, dass dann Spiele, die vorher verloren wurden, aufgrund von teilweise ja auch einfach Glück und Pech oder Einzelsituationen, die dann mal für oder gegen dich ausgehen, dass sie dann so ein Spiel gewinnen. Und man, also viele versuchen dann immer so eine, die alles erklärenden Variablen zu finden und so. Und dabei ist das oft gar nicht so, sondern man hat eben diese Stellschraube Selbstbewusstsein. Und klar, wenn du 9 Spiele in Folge verlierst, dann fehlt dir das irgendwann. Der FC St. Pauli hat die ersten 3 Spiele verloren. Total ärgerlich, ne? Das Spiel gegen Leverkusen, das hätten die niemals verlieren müssen. Dann in Stuttgart, klar, aber ey, in Stuttgart kannst du halt auch mal verlieren. Und dann bei Werder da, blödes Gegentor ganz am Anfang und dann rennst du da halt 90 Minuten an. Und ab da ist man erst in so einen Strudel reinkommen, wo die Leistungen auch richtig schlecht wurden. Davor fand ich die Leistung auch nicht schlecht. Und ich finde es immer interessant, wenn dann so gesucht wird nach, was haben die denn jetzt anders gemacht? Dieses Mal beim FC St. Pauli ist es ja aber tatsächlich so, dass schon irgendwie Blessin so nach dem Gladbach-Spiel gesagt hat, so, das war jetzt hier, wir müssen hier so eine Art Turnaround schaffen und wir fangen irgendwie wieder von vorne an, drücken so eine Art Reset-Knopf. Und ja, Justus, bringst du mir auch noch ein Bier mit, bitte?
Danke. Ja.
Drücken so eine Art Reset-Knopf und fangen jetzt wieder an, fokussieren uns auf defensive Stabilität. Und Blessin hat damals auf der PK vor dem Freiburg-Spiel was total Spannendes gesagt. Da ging es dann um Mindset und so, ne? Dass er dann gesagt hat, okay, ja, vielleicht haben wir auch in den Teambesprechungen und so, wenn wir Analysen gemacht haben, zu viel Fokus auf die offensiven Abläufe bei uns gelegt und zu wenig auf die defensiven Abläufe. Und hat dann halt auch erklärt, wir müssen jetzt sozusagen back to the roots und das wieder mehr in den Fokus rücken. Und ich finde, das sieht man schon, auch wenn Freiburg mit Ach und Krach, also haben wir 2-0 verloren und das war ja so ein Spiel, wo man fast schon sagen muss, okay, das wurde fast hergeschenkt, nur um diesen Turnaround zu schaffen. Hauptsache, man steht einigermaßen stabil und wird nicht komplett abgeschossen, so ungefähr. Wobei Freiburg jetzt auch nicht die große Herausforderung ist. Aber dann so Stück für Stück hat man es auch wirklich geschafft, sich daran hochzuziehen. Ne? Dann kam Union Berlin, jetzt offensiv auch keine Übermannschaft, so. Die machen halt so ein Gümmeltor irgendwie. So, aber danach ist St. Pauli eigentlich zum einen stabil, also haben dann nicht mehr viel zugelassen und haben es dann offensiv nicht geschafft. Und dann spielst du bei den Bayern, hältst da lange das 1-1 und so. Und man erkennt da so kleine Schritte, davon hat Alex Blessin immer gesprochen, man erkennt so kleine Schritte, wie das besser geworden ist. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was Blessin dann rhetorisch sozusagen erschaffen hat. Ne? Also dieses, wir müssen kleine Schritte gehen. Und es ist total positiv, dass man dann sozusagen auch diese kleinen Schritte erkennt. Freiburg warst du eigentlich chancenlos, aber du warst auf jeden Fall stabiler als gegen Gladbach. Union hast du schon knapp verloren, du hast bei Bayern fast einen Punkt geholt. Dann gewinnst du in Gladbach, holst einen Punkt in Köln, verdient oder nicht. Also
da würde ich jetzt tatsächlich mal eingreifen. Da würde ich jetzt tatsächlich mal auf die Bremse treten an diesem Punkt. Wir sind jetzt alle gerade in so einer leicht euphorischen Stimmung aufgrund der...
Ich bin überhaupt nicht euphorisch.
Aufgrund der Serie, die wir ja gerade am Laufen haben. Aber sorry, genau das, was du gerade angesprochen hast, die defensive Stabilität und den Fokus auf eben diese, da haben wir es in Köln aber mit übertrieben. Also, sorry, wir liegen 1-0 hinten und in der 60. Minute steht irgendein Spieler von uns 10 Sekunden im Mittelkreis mit dem Fuß auf den Ball und guckt mal gemütlich links und rechts. Das war schon, also ich finde, da ist mir der Geduldsfaden fast gerissen.
Du, mir auch, auf jeden Fall, auch. Und ich wollte auch gar nicht darstellen und jetzt irgendwie da irgendwie, ich wollte nur darstellen, wie da jetzt so eine Story reingeschrieben werden kann,
okay.
Rhetorisch sozusagen, ne? Wie das da reingeht, diese Entwicklung der kleinen Schritte. Ich bin der Ansicht, also ja, klar, da wurde wahrscheinlich was gedreht und so und da wurden auch, ich meine, allein die Formation wurde ein bisschen umgestellt mit Jackson Irvine dann mit dem Dreier-Mittelfeld, wie sie agieren, aber trotzdem ist es dann halt auch einfach wichtig, hat Hauke Wahl auch sehr schön betont nach dem letzten Spiel, wie wichtig das ist, einfach Ergebnisse einzufahren. So, also man sagt ja immer, ja, Fußball ist ein Ergebnissport und dann kommen die ganzen Statistiken rein und dann sagen die, ja, aber eigentlich wart ihr besser als 0-0 so ungefähr und so, aber am Ende steht halt dieses scheiß Ergebnis und darüber wirst du halt im Fußball, wenn die Tabelle nach Punkten zählt, wirst du darüber definiert, dann musst du irgendwie die Ergebnisse einfahren und es ist ja auch eher so, dass man auch berichtet darüber vom Ergebnis ausgehend. St. Pauli hat 2-1 gewonnen, was haben sie gut gemacht? Nicht St. Pauli, wie hat St. Pauli gespielt und ach ja, ein Ergebnis war auch noch dabei sozusagen. Es geht halt um Ergebnisse und da ist halt, wird dann halt oft jetzt, in diesem Fall wird jetzt gerade so eine, werden halt die Gründe gesucht, warum das jetzt so gut funktioniert. So.
Was ich dabei aber nicht nur in unserem Fall jetzt, sondern generell ganz interessant finde oder ein bisschen schräg vielleicht auch, ist, diese Erzählungen setzen ja immer ein sehr hohen Grad an Kontrolle voraus über
der gar nicht
alles.
Vorhanden ist, genau,
und
ja.
Selbst oder wenn ich meine Seite so eines Fußballspiels noch unter Kontrolle habe, was ich für nennenswert viele Faktoren bezweifle, weil das halt in so Nullsekunden-Entscheidungen ganz oft ist, habe ich ja immer noch einen Gegner gegenüber, den ich halt in dem Sinne nicht kontrolliere, und es gibt tausend andere Parameter draußen rum, die du nicht kontrollieren kannst. Nimm jetzt mal den Platzverweis gegen Smeed im letzten Spiel. Also, klar kannst du das Foul nicht machen, aber was macht der Schiri da? Das ist schon wieder außerhalb der Kontrolle. Und diese Erzählungen, die dann im Nachhinein drüber gepappt werden, sind immer, ja, und dann haben sie das gemacht und deswegen haben sie gewonnen und seitdem läuft es so ungefähr. Versus, naja, dann haben wir in Köln halt mit sehr, sehr, sehr viel Glück mal dieses Tor reingemurmelt und deswegen war vielleicht die Anspannung ein bisschen kleiner gegen Heidenheim, und dann haben wir gegen Heidenheim wieder mit weniger Glück Tore gemacht und plötzlich läuft es, in Anführungsstrichen, für dieses eine Spiel. Ich finde das immer sehr, sehr hart getrieben von einem Bedürfnis, alles erklären und anfassen zu können. Und ich glaube, ganz viel kannst du nicht erklären und anfassen, sondern es passiert halt manches Mal einfach.
Also ich mache mal ein bisschen Werbung, auf unbezahlte Werbung. Es gibt ein Buch von Christoph Biermann, das gerade rausgekommen ist, oder es ist schon im Oktober oder September rausgekommen. Das heißt, die Tabelle lügt immer. Und da geht es darum, wie viel Einfluss der Zufall auf den Fußball hat. Und das meine ich mit diesen Coinflips, ne? Dass das dann mal in Richtung FC St. Pauli fällt und vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung, häufiger in Richtung FC St. Pauli fällt. Mara Pfeiffer, die jetzt vor dem Spielgespräch fürs Mainz-Spiel zu Gast war, die hat das ganz schön erzählt, dass der Vorstandsvorsitzende, glaube ich, von Mainz, Christian Heidel, der hat auch als Erklärung, warum es letzte Saison so gut lief, hat er gesagt, dass diese 50-50-Spiele, dass sie die viel öfter gewonnen als verloren haben, so ungefähr. Und jetzt sind sie Tabellenletzter. Sie haben viele von diesen 50-50-Spielen viel öfter verloren als gewonnen. Und dass das halt dann einfach so, hatte ich vorhin ja auch gesagt, so einzelne Aktionen sind, die auf einmal funktionieren. Ich möchte trotzdem diesen Selbstbewusstsein, also was macht Selbstbewusstsein mit Fußballern, das möchte ich trotzdem nicht irgendwie negieren. Ich glaube, da ist schon ganz schön viel drin, wenn ein Team an das glaubt, was es macht. Und ich glaube, das haben wir letzte Saison in der Rückrunde ganz gut gesehen, dass da ein Team auf dem Platz stand, das wusste ganz genau, was die können und was die nicht können. Und wenn die ein Spiel verloren haben oder wenn die sich ein Gegentor gefangen haben, dann haben die einfach so weitergemacht, weil die genau wussten, wir kommen, auch wenn wir zurückliegen, wir kommen noch zu unseren Chancen. Irgendwie kommen wir noch zu unseren Chancen. Wir müssen stick to the plan. Wir müssen da irgendwie dranbleiben und weiter so machen. Und irgendwann werden wir Chancen haben in diesem Spiel. Und wenn wir es nicht in diesem Spiel haben, dann haben wir es im nächsten Spiel. So, das fand ich letzte Saison total beeindruckend. Und da ist, glaube ich, der FC St. Pauli schon so ein bisschen von abgerückt. Zwischenzeitlich in dieser Niederlagenserie, dass man so nach Hoffenheim und Gladbach, dass man da so richtig zusammengefallen ist. Das fand ich. Fante ist auch ein super Wort übrigens. Das fand ich, dass man da.
Schiri, ne?
Ja. Fante. Da fand ich, dass man das irgendwie noch nicht kannte vom FC St. Pauli unter Alex Blessin, was man so gegen Hoffenheim, im Ligaspiel gegen Hoffenheim bei dem 0-3 und gegen Gladbach, was man da gesehen hat, dieses Auseinanderfallen, dass die am Ende wirklich, und das lag nicht an, wir gehen jetzt volles Risiko, sondern als man gegen Gladbach schon 0-3 hinten lag, da hat man noch versucht, nicht zu hoch zu verlieren, aber man hat es halt eben, also man hat Glück gehabt, dass man nicht zu hoch verloren hat. So. Und das war irgendwie so eine neue Qualität, wo man gemerkt hat, okay, das ist nicht nur dieser Coinflip, der gerade nicht für St. Pauli gut ausgeht, sondern da fehlt noch ein bisschen mehr. Aber um aber zu diesem Coinflip zu kommen, muss man als FC St. Pauli aber trotzdem auch an dieses Level rankommen. Ne? Also auch, das ist ja auch eine Frage der Qualität. Ne? Also Bayern München hat diesen Coinflip ganz oft nicht, weil die halt einfach individuell.
Wir haben den Bayern-Dusel.
Ja, genau. Weil die halt individuell einfach viel besser sind. So, ne? Das ist natürlich auch immer noch so eine Sache. Ne? Wie oft du dann sozusagen deine Chancen haben kannst und so. Und da hat sich die Liga, glaube ich, schon verändert im Vergleich zur letzten Saison. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, die hier auf meiner Liste ist. Wahnsinn, dass wir uns jetzt schon, ich guck mal, eine Dreiviertelstunde unterhalten und gerade mal drei von diesen Fragen abgearbeitet haben. Nächste Frage, Sven, du darfst anfangen. Oh. Ganz ehrlich beantworten, steigt der FC St. Pauli ab? Oh Mann, betretenes Schweigen.
50-50. Ich glaube tatsächlich, dass noch einige da unten in der Tabelle reinkommen könnten, wenn wir in den nächsten Spielen adäquat punkten. Was für eine Antwort. Ja.
Klassisches Ausweichen der, der
ja,
Frage.
Aber tatsächlich ist ja so, also der Abstiegskampf beginnt ja eigentlich in dieser Saison ab Platz, oh Gott, jetzt habe ich...
2.
Ich glaube, es ist extrem entscheidend tatsächlich, wie wir das Spiel in Mainz ergebnistechnisch gestalten und aus der Winterpause rauskommen, inklusive Derby. Was, damit kann kein Mensch was anfangen. Willst du eine Ja-Nein-Antwort? Ich sage Ja.
Aber der Podcast ist auch sehr kurz, wenn wir nur Ja und Nein antworten.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also du, ihr wollt die Ergüsse hören, ne? Die geistigen.
Ja, nein, ich mein Ja.
Ich glaube, es wird tatsächlich ziemlich schwer. Für uns ist es extrem wichtig, dass wir irgendwie einen Spirit ins Team kriegen irgendwie. Also
das meinte ich übrigens mit diesem Spirit von der letzten Rückrunde, was ich gerade erzählt habe. Diese Egalhaltung, dieses Stick to the Plan, dass sie das hingekriegt haben.
Ja, genau, in diese Richtung. Irgendwie an sich glauben, wenn du, keine Ahnung, ein paar Kilometer statt außerhalb guckst hier, der HSV hat meiner Meinung nach keinen besseren Kader, aber da ist... Nee.
Also ein Spieler wie Vieira und Lokonga und Gott, so, oh das Gott. Ist schon ganz schön gut. Also, das sind schon ganz schön gute Spieler. Also
Vasil und Fujita sind auch ganz schön gut.
Ja, natürlich. Das steht außer Frage. Ich wollte nur sagen, dass das auch ganz schön gut ist. Ja.
Und wir haben den schnellsten Spieler der Welt.
Wir haben den schnellsten Spieler der Welt. Aber die haben tatsächlich leise gesprochen und zugegebenermaßen auch mit Hilfe des Stadions teilweise da irgendwie richtig Euphorie reingebracht und irgendwie Ergebnisse auf die Reihe gekriegt, die ihnen sportlich und menschlich eigentlich nicht zustehen. Und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen. Also wir brauchen auf jeden Fall das eine Martin-Kars-Qualität irgendwie. Wille und Glaube und Zusammenhalt und keine Ahnung. Ein bisschen hat sich der Eindruck in der Hinrunde verfestigt, dass da in der Kabine vielleicht was nicht gestimmt hat. Das weiß ich nicht. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen von außen. Und hoffe aber, dass dem nicht so ist, beziehungsweise, dass man es irgendwie auf vernünftige Regel kriegt. Und dann sind die Chancen auf den Klassenerhalt gut, weil ich glaube, der Kader ist echt ein ordentlicher Kader. Also nicht zu Unrecht. Wurde von Fußballweltmeister Christoph Kramer noch vor ein paar Wochen prognostiziert in irgendeinem Indie-Podcast, dass
nicht so ein professionelles Ding wie das hier.
Ja, genau. Dass der FC St. Pauli eher auf dem Weg nach Europa ist als alles andere.
So nämlich.
Und der Mann hat Ahnung. Und ich glaube tatsächlich, fußballerisch ist es machbar, die Teamchemie muss stimmen. Du musst den Lauf kriegen und so weiter.
Fußballerisch ist es machbar, dass wir nach Europa schaffen nächste Saison, diese Saison noch.
Ja, diese Saison wird es ein bisschen knapp, aber wir haben alle Chancen auf jeden Fall. Damit verabschiede ich mich und gebe einfach mal weiter an irgendeine...
an die angeschlossenen Rundfunkanstalten.
Wir steigen nicht ab. Steigen nicht ab, weil es gibt einfach drei Mannschaften, die schlechter sind.
Welche denn? Hansa, HSV, Dresden.
Also, die sind auch alle schlechter, das ist richtig, aber es hilft uns nicht. Also Heidenheim ist, glaube ich, wirklich schlechter.
So eine Gurkentruppe musst du zweistellig putzen.
So, Heidenheim ist wirklich schlechter, Mainz glaube ich leider nicht. HSV, wenn sie einbrechen, also wenn die in so einen Strudel kommen wie wir, dann kommen die da nicht mehr wieder raus, so wie wir jetzt.
Ja, ich finde es bemerkenswert, was du gesagt hast zum HSV.
Und wie jede Saison sage ich ja immer, Union steigt ab.
Ja, das wäre mal Zeit. Aber ich finde es interessant, was du zum HSV gesagt hast, weil man das auch ganz krass gemerkt hat, dass es da, also dass da in den Heimspielen, ich traue mich das auch fast gar nicht zu sagen, aber dass da so ein krasser Team-Spirit auf dem Platz ist. So, ne? Also das fand ich jetzt gegen Werder, fand ich das extrem beeindruckend.
Ersetzend, ja.
Ja, ist total ätzend. Habe ich ja auch erzählt, ganz am Anfang, ne, von auf der Pressetribüne und so, wie unfassbar einem da die Ohren wegfliegen.
Bis sie in der 70. gegen uns aber alle nach Hause gegangen sind.
Herrlich.
Das dürfen wir nicht verschweigen.
Ja, und den Hamburger Weg, da hoffen wir natürlich in der Rückrunde drauf, dass der angetreten wird. Gar keine Frage. Also HSV, sagst du, und Heidenheim.
Und Union.
Und Union. Was mit Augsburg? Sebastian.
Ich sehe Augsburg eher da unten als Union, ehrlich gesagt.
Die haben immerhin Elias Saad. Das ist ein Argument für oder gegen den Abstieg. Ich weiß es nicht, ich habe es einfach mal gesagt. Ich habe einfach mal so ein Und nicht mehr Sandro Wagner. Ich habe ja gehofft, er bleibt ein bisschen länger.
Ja, ich auch. Ich fand das auch fast unabhängig davon, dass es uns ja tabellarisch auch betrifft, durchaus auch einfach so entertaining dazu zu gucken, wie die irgendwie mit dem Messias scheitern. Außerdem, im Zweifelsfall reicht uns ja, wenn Heidenheim und Augsburg hinter uns bleiben und Elversberg einen schlechten Tag erwischt.
Klingt Grüße wie Regionalliga Südwest.
Ich würde nochmal Werder Bremen in die Verlosung schmeißen. Die fühlen sich auch zu sicher.
Ja, das ist so ein typisches Team, die in der Rückrunde auf einmal am 29. Spieltag merken, oh scheiße, das wird ja ganz schön eng für uns.
Ja, nur da kannst du ja auch Wolfsburg noch mit reinzählen.
Die haben sich jetzt gerade so einen richtig guten Sportdirektor.
Den Schwegler aus Frankfurt.
Aus Frankfurt geholt.
Sandra Schwegler. Die ist da ja ein Sportdirektor.
Die ist in Frankfurt gewesen, das wusste ich gar nicht. Doppelfunktion.
Das sollte eigentlich ein Scherz sein. Also ich kenne den Mann gar nicht, ich finde es aber völlig absurd, in so einer Saisonphase von einem anderen Bundesligisten irgendwie so einen Heinz da abzuverpflichten.
Ein Heinz, Pirmin Schwegler.
Ja, Pirmin Schwegler, ja, bla bla, weiß ich. Ja, als Fußballer, aber als Mensch?
Fragezeichen. Er ist zu Wolfsburg gewechselt.
Ist das der Grund, warum du ihn menschlichen Frage stellst, oder gibt es noch andere?
Ich kenne den Mann gar nicht, habe ich ja gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, Wolfsburg hat dann doch ein bisschen zu viel Potenzial. Also Hoffenheim hat es letzte Saison ja auch fast geschafft. Mit wahrscheinlich ein bisschen weniger Mitteln, als Wolfsburg die zur Verfügung hat. Aber ich glaube, wir sollten uns dann lieber auf Werder, so traurig das, so leid mir das tut, und den HSV und Heidenheim konzentrieren. Beziehungsweise wir sollten uns ja eigentlich auf uns konzentrieren.
Boah, aber wenn jetzt nächsten Sommer Werder unter HSV absteigen, das wäre auf einer Ebene auch schon wieder ein bisschen lustig.
Das wäre schlimm für die ganze Region.
Schesel, Tostedt, Lauenbrück. Welche Region?
Der Frieden von Schesel. Für die ganz Alten, die hier noch zuhören.
Ja, Grüße.
Jedenfalls, um die Frage final zu beantworten, ich glaube, ich habe es nämlich noch nicht getan. Ich glaube, wir halten die Klasse.
Tim, und du? Und
wer bleibt denn hinter uns?
Das war nicht die Frage.
Ja, aber ich frage dich jetzt.
3. Ja, Heidenheim, die Vorstadt, Elversberg.
Also ich persönlich glaube, dass das für den 1. FC Köln auch noch ganz schön eng werden könnte.
Ihren Wunderstürmer verkaufen die im Winter?
Ja, das glaube ich nicht mal. Aber da, also ich könnte mir vorstellen, also man hat das ja gemerkt bei Köln jetzt, als wir da waren, dass dass da hinter El Mala sozusagen echt ganz schön wenig ist, so ungefähr. Und die sind eher extrem gut gestartet, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch ganz schön schwierig wird für die. Die haben riesen Verletzungsprobleme in der Innenverteidigung, auch langfristige Ausfälle und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass die noch ein paar mehr Probleme kriegen, als ihnen lieb ist. Vor allem, wir haben das ja gesehen, ne? Wir sind mit 7 Punkten gestartet und haben auf einmal gedacht, so, ja, was ist denn los? Ey, Klassenerhalt, gar kein Thema, einstelliger Tabellenplatz, wir kommen, so ungefähr. Dann hat man auf einmal gemerkt, wenn das so eine negative Dynamik annimmt und so, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Deswegen, Köln würde ich da nicht so ganz aus der Verlosung rausnehmen. Also Köln ist mein Werder Bremen. Sozusagen, das, was du siehst bei Werder, siehst du so eine negative Dynamik, die das einnehmen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Köln so ist, dass die irgendwann merken so, okay, das ist ja mal gar nicht so geil, wo wir stehen in der Tabelle, und oh, der Spielplan ist auch ganz schön schwer. Ey, wir müssen jetzt ans Millern-Tor, da verlieren wir doch sowieso 4-0 und so. Und dann ist eigentlich die Saison schon vorbei für die so.
Ja, man muss ehrlich sagen, bis Köln auf Platz 10 sind es 5 Punkte. Das ist jetzt auch nicht so viel.
Ja, sondern
noch 2.
So nämlich, so sieht's aus. Genau. Und also deswegen, Köln würde ich auch nicht aus der Verlosung nehmen. Ich würde tatsächlich bei Mainz, würde ich normalerweise auch sagen, von der individuellen Qualität haben die da unten überhaupt nichts zu suchen.
Wegen Saad jetzt.
Mainz, bei Mainz vor allem, Sebastian.
Sorry. Augsburg, Mainz, Hauptsache.
Italien. aber wenn die jetzt am Sonntag verlieren tatsächlich, dann haben die ja auf uns auch schon richtig Rückstand.
Eine Mammutaufgabe haben die dann.
Ja. Und
Golden Mammut.
Und da muss man sich, also das wird man schon sagen, irgendwann schließt sich halt auf, also wird es halt auch echt schwierig, selbst wenn die noch guten Fußball spielen und auch noch richtig punkten, da irgendwie was aufzuholen. Ne? Also lass die mal jetzt am Sonntag verlieren, nicht punkten, und dann schlecht in die Rückrunde reinkommen. Ich weiß nicht, wie der Spielplan für die ist, gegen wen die noch spielen, jetzt in den letzten beiden Rückrunden spielen. Aber oh ja, stimmt. Letzter Spieltag, 17. Spieltag und 34. Spieltag, Heidenheim gegen Mainz, habe ich mir schon notiert.
Okay.
Das können noch ganz spannend werden. Ja.
Aber grundsätzlich müssen sie die letzten 17 Spiele wahrscheinlich gegen genau die Teams spielen, wie wir auch. Von daher.
Also reiner Fußball. So.
Also ich glaube auch, wir halten die Klasse, aber nur, wenn das nicht nochmal so ein Hänger gibt wie jetzt, wie wir den hatten. Das funktioniert einfach nicht. Das kann man einmal vielleicht abfedern und man könnte jetzt, wenn es gut läuft, dann springen wir auf den Relegationsplatz oder dann springen wir auf Platz 15 oder ich weiß es gar nicht, Tabelle weiß ich jetzt gar nicht gerade ganz genau.
Können wir nicht, ja.
Aber wenn so eine negative Dynamik, ich glaube, das hält man auch als Team da, den Glauben irgendwie zu behalten mit oder dann nochmal den Turnaround schaffen im Frühjahr oder so. Ich glaube, das wird schwieriger und das schafft man dann nicht mehr. Ich glaube, im Frühjahr, im Herbst kannst du so ein Tief haben und dich da irgendwie wieder rausarbeiten und so. Ich glaube, im Frühjahr schaffst du das dann nicht mehr.
Ja. Also alle dann glauben, weil Evalin schon sagt, Spiegelneuronen.
Spiegelneuronen. Alle schön dran glauben. Und ich glaube tatsächlich, für Mainz wird es eng. Ich glaube nicht, dass es für Heidenheim eng wird. Ich glaube eher, dass es für den HSV auch eng wird.
Warum bei Heidenheim nicht? Weil ich fand die fußballerisch doch sehr limitiert.
Ja, aber in einem Spiel, in dem sie selber Druck machen mussten. Also in dem sie selber sozusagen, sie haben ja lagen zurück und so, mussten dann viel machen. Weil in den Spielen zuvor hat man gesehen, die sie auch gewonnen haben, da hat man gesehen, die schaffen das mit ähnlichen Mitteln wie der FC St. Pauli, schaffen die das dann, so ein Spiel länger offen zu halten und am Ende zuzuschlagen und so. Und die haben nicht viele Gegner, wo dann irgendwie, also Heidenheim ist, das ist ja so eine allgemeine Herangehensweise, was weiß ich. Werder empfängt Heidenheim, da sagt sich Werder, ja, wir sind Werder Bremen, wir spielen zu Hause, wir müssen gegen Heidenheim.
Die sagen sich sogar, wir sind Werder Bremen. Entschuldigung.
Da muss irgendwie was kommen und das spielt Heidenheim, so ein Team wie Heidenheim, übrigens auch uns, total in die Karten, ne? Dass man dieses, und Heidenheim wird auf ewig, weil es halt Heidenheim ist, allein vom Standort her, wird Heidenheim auf ewig unterschätzt werden. Wird auf ewig wird sein, ja, ist ja nur Heidenheim so ungefähr. Und das ist ein Riesenvorteil für so einen Club, dass die sich dann eben in so Spielen irgendwie sagen können, ey, wir gehen hier einfach hin und wir machen hier gar nichts für das Spiel. So diese Union Berlin Scheißegal-Haltung. Wir machen hier gar nichts. Wir versuchen nur irgendwie uns halbwegs den Laden zusammenzuhalten und irgendwann pieken wir einen rein. Scheißegal, ob euch das gefällt, wir machen es einfach. Und das macht Heidenheim ja auch und ich meine, die machen das schon, die sind besser als letzte Saison zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die das wieder schaffen. Dass man da irgendwie, dass die nicht unruhig werden und so, weil das kommt dann ja auch noch mit rein, ne? Wenn du da als erster FC Heidenheim sowieso schon unten drin steckst und dann aber dich da irgendwie, also die Situation ja weiß, ne? Du hast ja nicht die Erwartung, dass du nach 30 Spieltagen irgendwo im Tabellenmittelfeld bist und dich schon mit der Sommerpause oder der kommenden Saison befasst, weil du weißt, wir werden sowieso bis zum Ende da drin bleiben und wir müssen da. Vorher dürfen wir sowieso nicht aufhören und so. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Im Vergleich zum 1. FC Köln. Jetzt fällt mir ein, ja, wir werden sogar 15. weil Köln, HSV, Mainz. Und Augsburg habe ich noch gar nicht mitgerechnet. Wenn die Sandro Wagner erstmal wiederholen, weil der sagt, ey, ich habe hier noch Vertrag. Die sind nämlich auch ganz schön schlecht, Augsburg.
Ah, weiß ich nicht. Gut, was also, keine Ahnung, da ist wirklich so die Erfahrung der letzten. Das sind ja fast schon Jahrzehnte oder so, seit die in der Bundesliga spielen. Jede Saison denkt man, boah, die sind auch ganz schön schlecht, die sind mal fällig, aber die werden am Ende immer Zwölfter oder so.
Das ist wie Union.
Oder Wolfsburg oder Mainz.
Naja, Union hat Champions League gespielt vor 2-3 Jahren, aber...
Auf die... Ja.
Genau, ich habe hier eine Frage aufgeschrieben, die haben wir aber schon beantwortet, nämlich was muss passieren, damit wir nicht absteigen? Die haben wir quasi schon beantwortet. Außerdem erwarte ich die schlimme Antwort von Justus, genug Punkte holen. Und deswegen möchte ich dir aus der Weg gehen.
Darf ich da kurz die demonstrieren? Permanentes Tore schießen.
1-0 am Millern-Tor.
2-0 St. Pauli vor.
Geht das nicht anders?
Du, ich habe damals Bingo-Karten verteilen müssen.
Ich habe damals, ich glaube, es war Weihnachten 1995 oder so, habe ich die Doppel-CD geschenkt gekriegt. Da war das Lied drauf, ne? Von allen Bundesligisten. Da war Werder Bremen war so ein Rap-Song. SV Werder. Das Wunder von der Weser. Das gibt
wahrscheinlich an Delay, ne?
Ja. Und da war natürlich so Gassenhauer wie KSC Ole Ole war natürlich drauf. Ja, völlig klar. Und da war Eintracht Frankfurt war Okay, nicht mehr genau zusammen.
Eintracht Frankfurt, ein Haufen Scheiße, große Häuser und nichts dahinter.
Ja, stimmt, jetzt wurde es da. Das war's.
Wir sitzen im Bus und trinken viel und ihr schlagt euch mit Holstein Kiel.
Was war nochmal die Frage?
Weiß ich auch nicht.
Ich habe noch gar keine gestellt. Aber ich finde das ganz fantastisch. Ich muss gerade überlegen, was für Lieder da noch drauf waren. Also Frankfurt, Bremen, St. Pauli, HSV, ja gut, das ist relativ klar gewesen. Was war denn bei? Na, egal.
Wo wollen wir eigentlich hin mit diesem?
Mit dieser Sendung?
Du, ich habe hier jetzt tatsächlich jetzt noch die Frage. Und jetzt ist wirklich Expertise gefragt. Deswegen fangen wir mit Justus an.
Ja, absolut. Natürlich.
Welcher Spieler des FC St. Pauli wird uns im kommenden Halbjahr überraschen?
Ja.
Und warum?
Ja, da mache ich es mir leicht. Das wird ein Wintertransfer werden, den wir alle noch nicht kennen. Der wird uns so überraschen. Ich hoffe, ein linker Verteidiger.
Wieso ein linker
Verteidiger? Ach so, ein Transfer zu uns.
Einen linken Verteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann. Werden wir brauchen.
Wieso?
Weil ich da Verbesserungspotenzial sehe.
Also du bist mit Oppi nicht so zufrieden.
Auf jeden Fall kann er nicht noch 17 Spiele am Stück spielen, glaube ich. Da braucht er mal eine Pause. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Verteidigung jemand geht. Und dann brauchen wir wen.
Und der wird die Überraschung oder der Transfer wird die Überraschung?
Nein,
und dann wie er spielt,
der Spieler wird einfach die Überraschung. Den kennen wir alle noch nicht. Und
ja, das ist jetzt nicht die Antwort, die ich mir vorgestellt habe, als ich mir die Frage überlegt habe, aber ist okay, Justus. Ich logge das mal so ein, okay?
Ja.
Ja, okay.
Log das mal ein.
Ja. Sven.
Ich mach's mir mal nicht einfach, sondern eher
bitte
kompliziert.
Ja, unbedingt.
Ich hoffe mal, dass es nicht Ben Voll wird. Heißt, dass wir unseren Stammkeeper behalten. Ich glaube, im Moment konkret hört man ja nichts, aber keine Ahnung, die Leistung würden auf jeden Fall rechtfertigen, dass es Interesse an Nikola Vasi gibt.
Also da muss ich ja mal einhaken. Ich finde ja auf der Torwartposition, ich finde ja Ben Voll so gut und der kann ja auch richtig mit dem Ball was, also mit dem Ball am Fuß was, dass ich da auch, ja klar, Nikola Vasi ist total super. Aber da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Also es ist nicht so, dass ich denke, wenn Nikola Vasi geht, dann denke ich, ey, danke für die vielen geilen Jahre. Such dein Glück in der Premier League oder wo auch immer. Da, wo du hin möchtest, geh da gerne hin. Da empfinde ich sozusagen nur Dankbarkeit und ich finde es natürlich schade. Aber gerade auf der Torwartposition habe ich das Gefühl, okay, wir haben da Ben Voll, der wird bei 10 von 18 Bundesligisten, wird er wahrscheinlich erster Torwart sein. Und das völlig zu Recht, leistungsmäßig. Ich glaube, auf der Torwartposition ist der FC St. Pauli gerade was den zweiten Torhüter angeht, ist fast so gut aufgestellt wie nicht viele andere Erstligisten. So, du nicht, du siehst das nicht so.
Doch, ich sehe das tatsächlich so. Deswegen habe ich auch gesagt, ich hoffe, dass er nicht die positive Überraschung der Rückrunde wird, weil
das habe ich natürlich nicht kapiert. Ja, das ist ja so viel um die Ecke denken, kriege ich nicht mehr hin.
Die Prost. Mit allen Wassern gewaschen ist und seinesgleichen sucht. Oder ihresgleichen vielleicht sogar, wenn man es ganz genau nimmt.
Deswegen hat Tim es auch nicht verstanden.
Also, ich glaube auch, dass das ein super Torwart ist. Ich würde aber gern Nikola in der Rückrunde noch weiter hier sehen. Ich glaube, der ist auch wichtig fürs Teamgefüge. Der
ist so vornamenmäßig bei den Spielern unterwegs.
Ja, bin ich. Ich bin ja per Du mit einigen hier im Verein. Der ist on fire. Ich glaube, der ist wirklich richtig wichtig für die Mannschaft auf jeden Fall. Ben Voll gehört die Zukunft. Und deswegen muss ich jetzt trotzdem noch irgendwas sagen.
Bitte. 15 Minuten
Monolog. Nein, mach weiter.
Lieber Tim, dich wird's vielleicht überraschen, wer die Überraschung der Rückrunde wird.
Ja.
Ich setze immer noch große Schicke auf Carol Metz, den du hier in vergangenen Podcasts oder auch in einem deiner zahlreichen qualitativ grundsätzlich ja eigentlich guten Artikeln immer nicht so stark gesehen hast. Und ich glaube, ich sehe bei dem tatsächlich einen extremen Aufwärtstrend in den letzten Wochen. Ich finde, er hat gegen Heidenheim extrem stark gespielt. Vom Gegentor mal abgesehen. Okay. Ja, Fehler passieren, wir sind ja alle Menschen. Aber ich glaube tatsächlich, dass der noch eine Stütze sein wird in der Abwehr.
Aber das ist keine Überraschung.
Und ist für dich doch nicht, nee.
Okay. Nee, für mich ist es keine Überraschung.
Okay, alles klar, dann kennst du dich aus mit Fußball anscheinend. Damit ist meine Frage beantwortet. Und ich glaube, er wird umso wichtiger, beziehungsweise die Typabwehrchefs in der Abwehr werden noch wichtiger, weil ich mir vorstellen könnte, wir haben Abwehr einen Abgang in der Abwehr, in der Zentrale. Ich könnte mir vorstellen, dass Erik Smith den Verein verlässt. Würde es auch nicht so schlimm finden. Glaube auch jetzt in Mainz, eine Pause tut ihm ganz gut.
Aber wäre das eine Überraschung?
Nee, ist natürlich auch keine große Überraschung. Ist aber, glaube ich, tatsächlich nicht wirklich so ein Verlust für uns hinten. Also ich sehe ihn ja eher im Mittelfeld. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ist in der Bundesliga,
er sich selber auch
zentraler übrigens. Verteidiger, ja. Nicht unbedingt das, was uns jetzt in der Rückrunde hilft.
Ja, weil die sind per Du gestellt.
Und wenn wir da nochmal 20, 30, 40 Millionen für kriegen können, dann why not? Das Geld dann einfach in Carol Metz investieren, Vertragsaufbesserung.
Also ich glaube, Carol Metz ist für das Teamgefüge als Führungsspieler total wichtig. Und da ist es auch total wichtig, dass er wieder auf dem Platz steht. Ich glaube, das tut dem FC St. Pauli extrem gut. Und sonst möchte ich das nicht weiter ausführen.
Ich habe auch nichts mehr zu sagen.
Sebastian.
Ich bin noch ganz hypnotisiert von Sven gerade. Ich glaube, der schnellste Spieler der Welt wird uns überraschen. Ich hoffe.
Weil er so langsam ist.
Wow. I didn't see that coming.
Meine Kinder wissen übrigens, haben wir ganz früh gelernt, was Dad-Jokes sind übrigens.
Das muss man gar nicht schwer, ihnen das zu erklären. Auf die harte Tour. Ja.
Nein, weil ich die bisher wenigen Auftritte, die er leider hatte aufgrund seiner Verletzung, sehr vielversprechend fand. Und ich glaube, da kann noch einiges kommen. Vielleicht ist es für Tim keine Überraschung, weil er das schon immer gesagt hat. Aber das wäre so der Spieler, wo ich glaube, dass da noch hoffentlich was passiert. Mal ab davon, dass Martin Kaas ja jetzt auch gerade angefangen hat, Tore zu schießen.
Ich finde es ja interessant, wie der gegen Heidenheim gespielt hat. Also einfach einwechseln lassen, wieder auswechseln lassen, ist natürlich auch ein Move, aber ist ja nichts Schlimmes passiert. Aber dem ist quasi, muss man ja ganz ehrlich sagen, dem ist nichts gelungen, aber trotzdem musste Heidenheim, die Abwehr von Heidenheim musste mit dem klarkommen. In so einem Spiel, ne, wenn St. Pauli führt oder es steht unentschieden und der Gegner will was machen, wenn du dann so einen Spieler wie Ricky J. Jones auf den Platz bringst mit dem Tempo, da musst du als gegnerische Mannschaft, musst du da irgendwie drauf reagieren. Der ist ein Problem. Auch wenn ihm die Erfolgsquote von ihm, ich meine, es gibt einen Grund, warum der nicht in der Premier League spielt, obwohl er der schnellste Spieler der Welt ist. Ne? Geschwindigkeit schlägt momentan im Profifußball alles. Alle wollen Geschwindigkeit haben und dann ist der schnellste Spieler der Welt in der dritten englischen Liga und wechselt zu einem abstiegsgefährdeten Bundesligisten. Das bedeutet, entweder alle haben das nicht gesehen, sind zu doof, um dieses Riesentalent zu sehen, oder man muss ehrlich sagen, okay, es gibt da auch ein paar nicht geringe Nachteile.
Vielleicht auch und.
Ja, aber ich glaube ja an die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen und Spielern.
Absolut.
Und was du sagst mit der Geschwindigkeit, diese Nummer mit, du musst dich darauf einstellen. Und wenn der, ich sag mal, fünfmal alleine auf den Torwart zuläuft und nur zwei reinmacht, jedes Spiel wäre auch schön.
Das wäre schön.
Ja, das wäre schön, ja.
Ich bin schon froh, wenn der Ball heil bleibt, aber... Schnell ist er ja.
Also ich glaube, ich finde das...
Air Jones, Kopfballmonster.
Der schnellste Spieler der Welt macht bei uns ein Tor und das mit dem Kopf.
Air Jones. Ja, und das auch nur, weil der Torwart wegrutscht.
Ja, gut, da wollen wir jetzt
nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Nein, wollen wir nicht schlecht reden.
Zum Gurkentorwart musst du 10 Stück einschenken.
Aber dafür müsstest du überhaupt erstmal 10-mal schießen. Also das haben wir ja auch nicht hingekriegt. Aber ja, also Ricky J. Jones, auf den freue ich mich tatsächlich auch. Also das ist, glaube ich, so ein Spieler, der bei dem man noch mit dem man noch ganz viel Spaß haben kann, wie man so schön sagt. Ich glaube, der Spieler, der uns im kommenden Halbjahr überraschen wird, ist Matthias Pereira-Larsch. Matthias Pereira-Larsch.
Ich wusste, dass du das sagen würdest.
Warum?
Weiß ich nicht, so ein Bauchgefühl.
Und warum? Also Bauchgefühl?
Na, weil er von der Anlage her, glaube ich, auch eigentlich ein für unsere Verhältnisse sehr hochwertiger Spieler ist. Hallo Sven.
Er hat sich gerade, also wir nehmen das ja nicht mehr per Video auf, aber Sven hat sich gerade aufgeplustert, als ich diesen Namen gesagt habe, hat er sich aufgeplustert, als sei er bereit, gleich zu einer Gegenrede auszuholen.
Die kommt bestimmt auch noch. Ich halte, glaube ich, von dem, was ich von ihm wahrnehme, sehr viel von ihm, aber er hat das bisher noch nicht so richtig auf den Platz gekriegt. Und er ist schnell. Und wenn er, sagen wir mal, dieses Ding gegen Heidenheim reinmacht oder so, vielleicht platzt da ja auch ein Knoten.
Ja, dann würde ich mal eben da einsteigen in das Thema. Ich hatte mir den auch notiert als Spieler, der überraschen könnte, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass er so dermaßen enttäuscht hat. Der hört ja wahrscheinlich nicht
zu. So, Herr Lien, das sind diese Spiegelneuronen, von denen Sie mal gesprochen haben.
Er hört ja wahrscheinlich nicht zu. So, und aber tatsächlich, das ist tatsächlich der Spieler, ich habe neulich nochmal mir den seinen Einstellungsreport, aka Millanton, wer ist eigentlich Pereira Lars, angeguckt. Und ich habe das Gefühl, die haben den falschen Spieler ausgeliefert. Ich sehe da gar nichts von schnell und pressingstark. Und
den Cousin, und wie damals.
Torgefährlichkeit wurde ihm schon nicht attestiert. Das hat zugetroffen, der Punkt hat zugetroffen. Ansonsten würde ich da, also braucht eine Pause auf jeden Fall ganz dringend. Und dann kann er natürlich auch überraschen. Da gebe ich dir schon recht. Aber halt auch, der hat die Latte wirklich sehr niedrig gelegt. Wow. Ich bin ja nicht so ein Typ, der sich irgendwie auf Spieler einschießt und so. Aber
nee, gar nicht. Ich finde
die alle scheiße. Aber komm, dann sag du mal. Keine Ahnung, vielleicht sieht das anders aus, wenn man irgendwie auf der feinen Pressetribüne sitzt und sich das Spiel anguckt. Aber Justus und ich stehen ja noch wie richtige ganz Menschen in der Südkurve. Ich habe von dem die ganze Saison überhaupt...
Weil du immer die Fahne runter musst.
Nee, wir gucken nicht mehr gegen so eine Fahne. Nee. Wir sind jetzt ein bisschen
gewandert.
Ja. Also privilegierter Südkurvenplatz.
Nö, eigentlich schlechter, aber keine Fahne mehr.
Also ist schon ausreichende Sicht auf jeden Fall, um festzustellen, dass das die Enttäuschung der Hinrunde ist.
Ich finde es ja interessant, dass er der einzige Spieler ist beim FC St. Pauli, ich weiß es gar nicht, aber der einzige ist ja klar, Nicola Vasil noch, aber in der Offensive wurde so viel rumgetauscht, ne? Aber Matthias Pereira-Larsch ist der Spieler, der immer in der Startelf stand bisher. Und dafür gibt es einen Grund.
Die anderen sind noch schlechter. Oder was kommt jetzt?
Nein, also erstens ist er in der Arbeit gegen den Ball extrem gut. Und extrem wichtig, auch im Gegenpressing, wenn man sich anschaut, wie das Tor in München fällt, das geht zu 35% auf Pereira.
Zu 35%?
Zu 35, 45. Mir ist gerade nichts eingefallen. Ich habe gerade überlegt, es gab doch mal irgendwie so ein Zitat, wo irgendwer auf 150% hochgerechnet hat. Das Tor gehört zu 75% dem Ingo Anderbrügge und zu 100% mir oder irgendwie so.
Marcel Reif
gewesen. Genau, so ungefähr. Aber ich sehe, dass die Statistik ist nicht sonderlich erbauend, aber wenn man sie genau betrachtet, dann schon, Matthias Pereira-Larsch ist der Spieler in der Bundesliga, der den höchsten XG-Wert hat, aber noch nicht getroffen.
Das klingt ja super.
Das klingt im ersten Moment natürlich beschissen, aber ich habe bei Matthias Pereira-Larsch ganz, 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 ganz dolle Marcel Hartl-Vibes. Ganz doll. Der hat am Anfang... Als er hier war beim FC St. Pauli, war der super ineffizient, hat auch Chancen gehabt und hat die in Reihe vergeben. Und irgendwann, du hast es gesagt, ist dieser Knoten geplatzt und auf einmal ist aus dem ein Spieler geworden, bei dem du dachtest, ey, wie kann denn der nur zweite Liga spielen, so ungefähr. Und der war...
Für das fragen wir uns bei Pereira Larsch in der Rückrunde nicht.
und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es da... bei ihm vielleicht auch irgendwann Klick macht. Dass man es da irgendwie schafft, ihn so weit zu bekommen, dass das eben nicht Thema ist. Also ich müsste jetzt die Zahlen genau nachgucken, aber ich glaube, er hätte irgendwie einen XG-Wert von 3, irgendwas. Und wenn der 3 oder 4 Tore macht, was durchaus drin gewesen wäre anhand der Chancen, dann reden wir natürlich ganz anders drüber, über den Spieler. Dann heißt es auf einmal so, ja, der ist überhaupt nicht so schlecht, so ungefähr.
Genau, aber das, that's the point.
Ja, that's the point. Klar, Tore schießen gehört dazu, aber es ist erstmal überhaupt ein großes, also es ist extrem wichtig, dass du überhaupt in die Position kommst, dir die Chancen erspielst, den Laufweg hast, da überhaupt reinkommst. Es gab gab und gibt ganz viele Profifußballer, die können das einfach nicht. Das ist ein richtiges Qualitätsmerkmal. Das schafft Martin Kaas auch. Das schafft Abdoulaye Cissé, der schafft das auch. Der hat Cissé, auch wenn er nur eine Viertelstunde auf dem Platz ist, der hat eigentlich immer eine Situation, wo er auf einmal vor dem Tor auftaucht und an den Ball kommt. Und das ist eine Qualität. Das ist ein riesen Qualitätsmerkmal, was du auch nur ganz schwer trainieren kannst. Und das hat Matthias Pereira-Larsch auch. Der kommt jedes Spiel, jetzt auch gegen Heidenheim wieder, kommt der eigentlich in der Abschlussposition gegen den HSV. Was für eine Chance. Da kann man natürlich sagen, meine Güte, den musst du doch reinmachen. Ja, natürlich muss er den reinmachen. Aber dass er überhaupt dahin kommt, in dem Moment da in Abschlussposition zu sein, frei im Strafraum zu sein, in dem Moment, das ist eine große Qualität. Und da bin ich davon überzeugt, dass das, bin ich zu sehr an den XG-Werten interessiert und an den Wahrscheinlichkeiten und bin davon zu sehr überzeugt, dass sich das irgendwann sozusagen ausgleichen wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass von dem noch mehr kommen kann. Gerade toremäßig, vor allem toremäßig.
Okay, dann passt es vielleicht jetzt an dieser Stelle. Ich bin.
Was für eine Einleitung.
Ich bin auf dem solidarischen Wintermarkt der Fanszene letzte Woche darauf angesprochen worden, dass ein gewisser Herr Tim die sportliche.
In dem Fall Doktor, bitte.
Herr Doktor Tim, die sportliche, in der sportlichen Analyse zu weich geworden ist. Zu wohlwollend geworden
geworden
ist. Und nicht. Oder beziehungsweise nicht kritisch genug sei.
Okay.
Ich zitiere. Ja, genau.
Dem stimmst du jetzt.
Kannst du jetzt was dazu sagen oder auch nicht?
Ja, also ich bin vielleicht ein bisschen zu rational, was das angeht. Ne? Ich denke halt so, ja, wir haben irgendwie die Chance, die Klasse zu halten, aber es wäre von vielen Parametern, und da zählt natürlich vor allem der finanzielle Parameter mit rein, da haben wir einfach eine schlechtere Ausgangsposition. Und auch, ja, Kader, HSV, Qualität und so, die schaffen es halt, die können halt ein Grundgehalt von 2 Millionen Euro für Josef Paulsen aufbringen. Das können die halt einfach machen. Und die holen sich halt Bundesliga-erfahrene Spieler oder absolute Topspieler, die gerade irgendwie ein Tief haben, die vor 2 Jahren von Arsenal London für was weiß ich, wie viele 10.000 Milliarden Euro verpflichtet wurden und so. Ich sehe einfach diesen finanziellen Unterschied und der ist halt einfach riesengroß und der ist nochmal größer geworden als letzte Saison und der FC St. Pauli hat Spieler geholt, die haben viele Spieler geholt, die auch gut sind, die vielleicht nicht Bundesliga-Qualität haben, die vielleicht auch nicht erreichen werden, aber die auf jeden Fall alle noch nicht in der Bundesliga gespielt haben. Das ist ja auch, das muss man ja auch festhalten. Der FC St. Pauli ist ein Weg gegangen, den viele andere Bundesliga-Clubs nicht machen, auch in der Phase sozusagen, dass sie nicht sagen, ja, wir holen jetzt mal irgendwie so einen Altstar, irgendwie so einen älteren, erfahreneren Spieler, der schon mal Bundesliga gespielt hat, weil er schon mal Bundesliga gespielt hat. Nee, wir haben irgendwie eine Idee, wir wollen irgendwie mehr Tempo in die Offensive bringen und. Und dafür muss man aber Spieler verpflichten, die eben noch keine Bundesliga-Erfahrung haben, auch noch nicht Erfahrung haben in einer Liga, die knapp unter der Bundesliga auf dem Leistungsniveau ist, sondern halt in einer Liga wie, was weiß ich, in, ja, keine Ahnung wo unterwegs sind, ne? Dass man Cissé aus Estland verpflichtet oder so, ist natürlich auch dem geschuldet, dass man, das hat Blessin ja damals auch gesagt, dass man den, wenn der in Belgien ansatzweise spielt, dann kann man den als FC St. Pauli nicht mehr verpflichten. Und da muss man halt irgendwie, also ich ärgere mich da so ein bisschen drüber, dass ich manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich nicht kritisch genug bin. Ich habe den Punkt nämlich auch, dass ich manchmal denke, so ja, ich würde da am liebsten draufhauen,
merkt man gar
weil die Fanseele aus mir heraus platzt und sagt, das ist doch scheiße. Und dann bremst mich immer irgendwas, was sagt, ja, aber das muss man irgendwie einordnen. Man muss es irgendwie einordnen und sehen, was das für ein Wettbewerb ist, in dem wir uns befinden. Und dass wir haben genau nichts davon, wenn wir sagen, wir sind scheiße. Genau nichts, gar nichts. Und natürlich hat man in dem Moment, wo man sagt, das ist alles scheiße, was hier stattfindet und so, natürlich kann man dann einmal draufhauen. Aber was ist denn der Effekt davon, den wir haben? Dass sich aus Versehen auf einmal alle sagen, oh Mensch, ja, wir sind ganz schön scheiße, ja, dann sollten wir jetzt mal besser werden, so ungefähr. Das macht ja niemand. Sondern wir müssen ja irgendwie so ein, das, was uns letzte Saison ausgezeichnet hat, dieses Wir-Gefühl entwickeln, dieses, so eine Art Wir gegen die, alle zusammen für den Klassenerhalt und so, das entwickeln. Und das entwickelt man, glaube ich, vor allem in dieser Niederlagenserie nicht, indem man einzelne Leute rauspickt und sagt, ihr seid scheiße und Blessin muss sowieso raus und Bornemann, du hast scheiße verpflichtet, muss sowieso alles raus und so. Selbst wenn ich das denken würde, Achtung, Konjunktiv, selbst wenn ich das denken würde, würde ich es wahrscheinlich so auch noch nicht aufschreiben, weil ich zu sehr Fan dieses Vereins bin, um da irgendwie so drauf zu kloppen, so unreflektiert drauf zu kloppen, ohne das einzuordnen. Und ich bin der Meinung, dass der FC St. Pauli, dass es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass wir absteigen. Ich finde das, und das sollte auch allen bewusst werden, auch letztes Jahr hält man die Klasse und so, aber wir haben die Klasse im letzten Jahr, haben wir um einen Punkt haben wir das geschafft, überhaupt über dem Strich zu stehen. Um einen einzigen Punkt. Und alle haben gesagt so, ja, ey, wir haben irgendwie eine super Saison gespielt. Es fühlte sich total solide an. War es aber überhaupt nicht. Und da waren Teams wie Kiel und Bochum drin. Teams, bei denen man sagen muss, ja, mit denen sind wir auf einem Niveau. Und dann kommen Köln und HSV hoch und investieren halt zig Millionen in ihre Kader und haben natürlich auch, weil sie ein größeres Stadion haben, weil sie pro Spieltag netto 1 Million Euro mehr einnehmen, weil sie ein Heimspiel haben als der FC St. Pauli, weil wir nicht so ein großes Stadion haben oder so. Die haben einfach einen Wettbewerbsvorteil, weil sie ihren Stadionnamen verkaufen und. Ich weiß, wir gleichen das über andere Dinge aus und so. Boah. Aber man muss einfach betrachten, was dieser, also mit welchen Mitteln wir versuchen, in der Liga zu bleiben. Und da haben wir nichts davon, wenn wir draufhauen. Wir schaffen das nur, wenn wir alle zusammen da was machen. Wenn wir alle zusammen sozusagen das irgendwie machen. Und ja, klar, man muss kritisch damit umgehen. Aber auf was für einer Bewertungsgrundlage muss man es machen? Dass man irgendwie nach 5 Spielen von Martin Kaas sagt, und ja, da habe ich auch gedacht, so, Alter, Martin Kaas, der Ball springt ganz schön weit weg, wenn du ihn versuchst anzunehmen. Natürlich denke ich das. Aber kann man deswegen irgendwie sagen, ja, okay, du hast jetzt irgendwie 5, 6 Spiele in der Bundesliga gespielt, 400 Minuten oder so, kann man deswegen sagen, ey, du bist eine absolute Wurst, geh bloß dahin, wo du herkommst, so ungefähr. Da haben wir ja nichts von. Und ja, ich weiß, es gibt noch viele Zwischentöne in kritischer Berichten und so. Und
Ich bin ja nur der Überbringer der Nachricht.
Ich weiß, nein, ich weiß das ja auch, aber ich hab, und ich denke da auch selber viel drüber nach.
Er weiß das auch.
Wie man Berichterstattung, also wie man das irgendwie aufzieht und wie kritisch man mit was umgehen muss und wann man vielleicht auch mal kritische Töne zulassen muss. Aber wenn man irgendwie, also ich habe, und natürlich sagen alle, ja, ich berichte, mache irgendwie objektive Berichterstattung. Ich sage das ja noch nicht mal, dass ich objektive Berichterstattung mache, sondern da ist natürlich auch ganz viel braun-weiße Brille dabei. Aber ich habe, als ich im Sommer gesehen habe, wie der FC St. Pauli Transfers eintütet, mit was für einem klaren Plan die das machen, da war ich total begeistert davon. Bin es heute noch total begeistert davon, wie klar diese Idee war und nicht in Richtung, oh, wer ist denn gerade auf dem Markt? Na gut, dann nehmen wir den mal und gucken, ob der überhaupt passt. Bei St. Pauli hatte ich das Gefühl, die haben einen ganz klaren Plan, die wissen genau, wir holen Spieler wie Fujita, der ja nicht nur einfach technisch total gut ist, sondern der halt auch für dieses Umschaltspiel, für diese Idee von diesen progressiven Pässen, das, was er gegen den HSV gemacht hat, was er jetzt ja auch gegen Heidenheim gemacht hat und so, und da genau reinpassen. Dann holst du den schnellsten Spieler der Welt, dann holst du Untonji irgendwie. Martin Kaas auch so eine richtige Lunge und Matthias Pereira-Larsch auch total schnell. Vor allem auf den ersten Meter, muss man ja auch sagen. Das ist ja, da kriegt man ja das Gefühl, okay, die haben eine richtige Idee dahinter. Dass das dann immer noch alles nicht funktionieren kann, weil es gibt natürlich Gründe, warum Matthias Pereira-Larsch mit Brest in der Champions League gespielt hat und trotzdem zum FC St. Pauli geht und nicht zu Gladbach oder so. Ne? Da gibt es natürlich Gründe für. Oder Ricky J. Jones hatten wir auch schon, warum der dritte Liga spielt und nicht schon Premier League, obwohl er so scheiße schnell ist. Aber ja, die Spieler müssen halt bei St. Pauli entwickelt werden. Und ich glaube halt, dass ja, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir draufhauen.
Ich nehme es dir ab, ich gehe auch mit, aber pass auf deinen Blutdruck ein bisschen auf.
Ja, das ist hier eher das leckere Bier.
Was hier, nee, das glaube ich nicht. Das ist was ganz anderes.
Aber Kritik heißt ja auch nicht draufhauen. Das möchte ich
jetzt. Ja, genau, trotzdem, das meine ich halt mit den
Zwischen. Das möchte ich trotzdem nochmal sagen.
Und da würde ich schon sagen, dass wir als Millanton uns auch kritisch geäußert haben zu Dingen und Entscheidungen, die irgendwie stattgefunden haben. Und wenn man den Spielbericht von Köln liest und da nicht durchscheinen, da im Lesen nicht merkt, okay, da hat der Autor dieses Spielberichts, der hat ein Problem damit, dass der FC St. Pauli 80 Minuten lang offensiv gar nichts auf die Kette bekommen hat, dann muss ich das mit Sicherheit, also muss ich überlegen, wie deutlich ich sowas aufschreibe, aber da Das ist ja völlig klar, das steht ja außer Frage, dass ich damit auch ein riesengroßes Problem habe.
Ja, werden die Zwischentöne zu Flötentönen?
Ja. Meine Damen und Herren, der Flötenschlumpf.
Ah, ja. Ja, Mensch.
Ja. Jo, jetzt auf Weihnachten, ne?
Trinkpause.
Trinkpause.
Trinkpause. Wir könnten jetzt.
Es ist echt warm hier im Laden, ne?
Ja, das ist super warm. Ja.
Wir könnten jetzt ganz Pause machen, also eine richtige Pause machen, oder ich habe hier schon, ich zeige euch mal kurz, das war die letzte Frage jetzt.
Ich wollte auch sagen, dann jetzt eine Pause zu machen wäre ein bisschen komisch.
Der Zettel. Ja. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, dann haben wir die 90 Minuten voll.
Gut. Die schaffen wir noch.
Da können wir jetzt
live dabei in der Programmplanung.
Ja. Justus, da bring doch nochmal ein Thema auf, was dich jetzt bewegt. Jetzt hast du nochmal, kurz vor Weihnachten kannst du nochmal was aufbringen.
Oh, so aus der Hüfte geschossen einfach mal eben.
Jedenfalls, bevor Justus was einfällt.
Ja. Sehr gut, Sebastian, vielen Dank.
Fällt dir was ein?
Nein. Ach so, ich dachte, du...
Ich habe da eine gewisse Ironie gespielt. Nein, du wurdest auf dem Wintermarkt der Fanszene sehr vermisst. Jedenfalls wurde ich, glaube ich, 5-mal gefragt, ob ich Tim bin. Und ich dachte immer, Leute, wenn ihr den Millanton lest, guckt ihr auch mal auf der... Naja, also, wir sind uns ja nicht so ähnlich optisch.
Aber wo soll man... Also, wenn man kann ja die Redax gucken, ja, stimmt, auf YouTube... Nicht
mit Bildern auf der Seite.
Ja, genau.
Da ist... nichtsdestotrotz, du wurdest sehr vermisst und das haben sehr viele Leute nach dir.
Aber es haben ja viele Leute für Tim gehalten, ist doch gut.
Ja.
Oder ne, ja. Nicht gut, kann auch sein.
Na gut, ja, das ist doch, ja, also. Ja.
Ich hab,
das Selbstbewusstsein stimmt, würde ich sagen.
Du drehst mal um. Bist du Tim? Nee, ich bin Sebastian und dann diese traurigen Blicke, das hat auch irgendwie wehgetan.
Ja. Oh Mann.
Oh. Ich weiß noch, meine erste Sendung war, glaube ich, die zweite oder so. Da war Tim noch richtig down to earth. Die Zeiten sind vorbei.
Ah, die sind absolut schon längst.
Das ist das Thema, was ich jetzt nochmal aufbringen würde.
Die erste Sendung war die zweite?
Also der MT...
Da war ich noch gar nicht geboren.
Warst du nicht dabei? Nein. Deswegen. Deswegen warst du so down to earth.
Millanton, ich bin ja erst da.
Das ist doch Sebastian. Warst du der, der das gefragt hat?
Tatsächlich, ihr seid auch wirklich auch nicht unähnlich.
Brille,
wir machen gleich mal, genau, bei der Geburt getrennt.
Brille, hohe Stirn.
Ja, aber Tim, der...
Ich werf die Haare hier so vor, ja, genau.
Wo stehen, wenn er ist Justus? Sag mal. Wir sollten zum Ende kommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, bevor das hier irgendwie...
Ja, das ist halt Tensions, die Millanton-Variante vom zur Eckfahne laufen und auf den Ball treten.
Ich möchte, weil es bald Weihnachten ist, euch auf jeden Fall sagen, dass ich den Millanton und alle die Menschen, die dazu beitragen, das sind ja wirklich sehr, sehr viele mittlerweile, dass ich das alles sehr schätze und dass wir uns jetzt alle die Hand reichen sollten und uns lieb haben sollten.
Was singen?
Das hatten wir uns vorgenommen.
Ja.
Hast du einen musikalischen Vorschlag?
Was singen? Ich singe jetzt bestimmt nichts.
Okay. Dann ist diese Sendung jetzt vorbei, wenn Justus nicht singen möchte.
Genau. Ja, aber Sven wollte doch was singen.
Hatte ich schon gesungen.
Achso, ja.
Also. Frankfurt.
Ja.
Sebastian, du hast noch nicht gesungen.
Ich habe den Flötenschlumpf referenziert. Ich finde, das reicht.
Dann der Star der Runde zum Abschluss. Mit einem...
Justus.
Ja, da können wir alle froh sein, wenn wir mit Tim verwechselt werden.
Mit einem schönen Outro. Instrumental. Stimmstrumental.
A cappella.
So, das war das Wort, was ich eigentlich meinte.
Liebe HörerInnen, ihr hört uns nächstes Jahr wieder mit... ich habe schon ein bisschen den Redaktionsplan, haben wir uns schon ein bisschen überlegt, auch für die Monatssendung mit strukturierteren Sendungen als dieser und hoffen aber trotzdem, dass ihr vielleicht gerade, ich weiß gar nicht, ob wir das rechtzeitig produziert bekommen, auf dem Weg nach Mainz das gehört habt und selbst wenn ihr es danach hört oder Weihnachten schon vorbei ist, wir wünschen euch auf jeden Fall eine Happy Holidays, wie man so schön sagt und hoffen, dass ihr alle gesund bleibt und wir sehen und hören uns nächstes Jahr wieder. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.